Der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 441. Heute mit dem Ausblick auf das Wrestling-Jahr 2022. Prognosen, Trends, Fäden, wir quatschen darüber und werfen einen Blick in die Glaskugel. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Und wie auch schon beim vergangenen Rückblick ist natürlich auch David Kloß von MannTV ebenfalls da. Wunderschönen guten Tag, David.
Auch hallo.
Ja, nach einem 3,5-stündigen Podcast jetzt der Ausblick. Ich bin gespannt, auch wo wir hier heute zeitlich landen. Aber Kai, das Wrestling-Jahr fängt ja auch schon verheißungsvoll an. Wir haben es in einem Breaking-News-Video schon kundgetan, hier die Entlassung bei NXT. Also wir werden auf jeden Fall nicht arbeitslos werden. Ich glaube, das kann man schon mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja auch, dadurch, dass man merkt, es passiert immer so viel, wird auch so ein Ausblick umso schwieriger. Also, weil dann sage ich jetzt heute, der und der könnte ja Champion werden, und in 3 Tagen heißt es, XY wurde entlassen. Dann sage ich, gut, lag ich vielleicht falsch.
Was ab schon, wenn der Podcast online geht?
Wirklich.
Das ist der große Vorteil. Wir nehmen heute am Samstag vor der Veröffentlichung auf. Das ist ganz selten. Eigentlich ist Kai schuld, dass wir jetzt hier uns den Samstagabend um die Ohren schlagen.
Stimmt.
Ja. David ist geschädigt, weil gerade Frankfurt verloren hat. Also, es läuft alles optimal.
Das ist nicht schlimm.
Na gut, dann ist halt nicht schlimm.
Rätst dir ein.
Ja. Was auf jeden Fall wunderbar läuft, ist natürlich hier bei Headlock. Weil zum einen, wir planen für die kommende Woche einen Fragen-Podcast. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns die gerne an fragen@headlock.de oder geht einfach auf unseren Discord. Den Link dazu findet ihr überall. Wahrscheinlich sind die meisten auch schon drauf. Und postet da gerne unter dem Hashtag AskHeadlock. Ihr könnt es natürlich auch bei Facebook anschreiben oder bei Twitter. Und dann packen wir die ganzen Krempel da rein und machen da einen wunderbaren Fragen-Antworten-Podcast draus. Der ist ja im Dezember quasi ausgefallen. Deswegen machen wir jetzt zu Beginn des Jahres dann einen hinterher. Und ich habe auch einige schon in petto, also einige Fragen. Und was auch natürlich absolut wunderbar zum Jahresbeginn ist, ist, dass wir so viel Backup und so viel Unterstützung von euch bekommen haben. Also Kai, unser Aufruf an alle Spotify-Hörer, der hat gezündet, oder?
Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell über 200 kommen. Und jetzt nähern wir uns irgendwie, da sind wir irgendwo knapp um die 250 so langsam. Ja,
ich guck gerade drauf, 262.
262 sogar schon, also die 300 fällt noch.
Ja.
Deswegen, jeder, der da noch nicht bewertet hat, kurz 5 Sterne klicken, dauert maximal 10 Sekunden.
Genau das. Und auch da natürlich nochmal Dankeschön, dass ihr das gemacht habt. Also wir sind noch bei 4,9 bei der Wertung. Ich möchte gerne wissen, wer uns da nicht die 5 Sterne gegeben
Shaggy. Hat. Shaggy. Das war bestimmt einfach Shaggy, um zu lassen.
Du meinst, weil er das einfach nicht kann?
Nee, ja. das, er findet das dann lustig.
Okay. nein, aber da auf jeden Fall schon mal danke und ganz großes Dankeschön auch an all die lieben Menschen, die uns unterstützen, und offensichtlich haben sich viele zum Jahresbeginn tatsächlich den Vorsatz genommen, Mensch, so ein ganzes Jahr mit Headlock, das wäre schon ziemlich geil, weil wir hatten echt viele, die schon Unterstützer gewesen sind oder neu eingestiegen sind, die jetzt auf eine Jahresmitgliedschaft umgestiegen sind, beziehungsweise eine Jahresmitgliedschaft bei Patreon oder Steady eingekauft haben, und deswegen erstmal wieder hier das große Dankeschön an die entsprechenden Personen, und das sind der AIC91, der Thomas, der Jörg, der Sven, der Florian, der Markus, der Christian und der Sascha. Und der Sascha, der war besonders cool, weil nicht nur, dass er eine Jahresmitgliedschaft genommen hat, der hat die auch einfach mal aufgerundet, was ich super geil finde. Einfach so, hat von sich aus quasi noch mal ein bisschen was draufgelegt, und da natürlich auch noch mal ein ganz, ganz großes extra Dankeschön. Und bei Steady war auch noch der André mit dabei. Also generell Steady auch da ruhig reinschauen, weil der gleiche Content, und man kann da auch sehr bequem per Bankeinzug zahlen. Alles deutsches Unternehmen, ist super easy. Und wer eine Jahresmitgliedschaft sich hier holt, der ja bezahlt auch weniger. Der bezahlt dann quasi 10% weniger, als man normalerweise für eine monatliche Mitgliedschaft zahlen würde. Also wir freuen uns da, und wir vor allem brauchen wir den Backup eben auch, um all das hier zu finanzieren, was wir da an Zeit und Einsatz reinstecken. Entsprechend Dankeschön da an euch alle da draußen. Und wir werden auch demnächst noch mal einen kleinen Ausblick in die Headlock-Zukunft hier bringen, was wir noch vorhaben, wie ist jetzt das letzte Jahr gelaufen. Da werden wir natürlich dann auch noch mal drüber sprechen in einem separaten Update. So, ich glaube, jetzt reicht es aber auch hier mit den Formalitäten. Lass uns einsteigen in den Jahresausblick 2022. Das klingt unfassbar futuristisch, 2022. Haben wir aber tatsächlich schon. Und deswegen frage ich erstmal, wie auch in den letzten Jahren, mit einer ganz allgemeinen Frage an. David, Was sind denn deine Wünsche und Erwartungen für 2022? Im Wrestling-Bereich natürlich, jetzt nicht irgendwie.
Man muss ordentlich trennen zwischen Erwartungen und Wünschen, weil Erwartungen habe ich dieses Jahr gar keine. Das ist langweilig, klingt blöd, aber das liegt einfach daran, dass die Zeit halt so schwer, ja, so vorauszusagen ist. Wie halt Kai schon sagte mit den Entlassungen, ich weiß halt nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, wie jetzt sich Corona weiterentwickeln wird. Die Wünsche, ja, ich freue mich auf eine, oder ich hoffe auf eine WrestleMania mit vollem Stadion. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich habe auch den Wunsch, dass AEW halt ja sich als Main-Player etabliert und das weiter schärft, dass ich Spaß am Wrestling habe, dass ich vor allen Dingen mit meiner Frau Spaß am Wrestling habe, zu gucken. Ansonsten, ich wünsche mir auch, dass neue Gesichter es nach oben schaffen. Aber das ist halt der Wunsch und das ist nicht die Erwartung.
Kai, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich finde, das ist eigentlich ganz gut, weil Erwartung, das klingt ja auch immer so hochtrabend nach dem Motto, ich will, dass ihr das und das macht. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also klar, ich sag mal, Erwartungen können ja auch quasi Wünsche sein. Also letztendlich erwarte ich auch trotzdem, dass WWE immer wieder das Produkt mehr, also in eine geile Richtung rückt. So, und über die Road to WrestleMania hinaus und nicht wieder dieses 3 Monate geil, geil, geil und dann das tolle Loch zwischen WrestleMania, Money in the Bank und SummerSlam. Also das ist ja eine Forderung schon eher anstelle einer Erwartung. Und ich habe auch wirklich ehrlich, wie David gesagt hat, eher dann mehr Wünsche. Und der größte Wunsch ist, glaube ich, dass wir, jetzt mal, also wir trennen jetzt ein bisschen wieder Herz von Logik, dass wir das ganze Jahr über volle Hallen haben mit richtigen Crowds. Ich glaube, das ist mein Hauptwunsch.
Oh ja.
Das war's schon?
Ja, der Rest kommt gleich. Okay. Was ich mir
alles wünsche. War das dein Hauptwunsch? Jetzt bist du auch mal dran, Olaf.
Ich würde mir wünschen, dass NXT 2.0 wieder zu NXT Black and Gold wird. Und dass ich Timothy Thatcher live sehe. So.
Das ist tatsächlich auch ein Wunsch von mir. Also das hoffe ich auch, dass wir den hier in Deutschland zu sehen bekommen. Und ich glaube, das werden wir auch. Wenn nicht beim Karat, dann auf jeden Fall ein bisschen später. Aber ansonsten.
Also Moment, also Wünsche müssen nicht realistisch sein. Zwangsläufig.
Nee, deswegen sind es ja Wünsche.
Ja gut, dann wünsche ich mir Walter bei WrestleMania.
Ist ein bisschen früh, meiner Meinung nach, aber Wunsch ist Wunsch. Also von daher.
Rumble finde ich okay.
Bei Rumble wird er hundertprozentig sein.
Ich frage mich gerade, bevor Olaf reden darf, ich muss noch mal da unterbrechen. Mich würde jetzt mal interessieren, ob ich im Ausblick 2021 gesagt habe, dass ich mir wünsche, dass Punk zurückkommt. Ich gehe stark davon aus. Und ich kann dann schon mal sagen, hat doch geklappt.
Hast du gut gemacht, geil.
War doch okay, oder?
Ich meine, das war ja so ein Wunsch, den hast du, glaube ich, in jedem Ausblick genannt.
Ja, also man muss nur laut genug schreien. Ne?
Dann passiert's irgendwann. Genau. Wenn ich so auf meine Erwartungen und Wünsche gehe, dann ist es auf jeden Fall so, ich möchte auch mal wieder, ich will die großen Storylines, das ist eine Erwartung, die ich, so eigentlich so eine Mischung aus Erwartung und Wunsch. Ich will die großen Storylines, die mich packen und die mich wieder immer wieder reinziehen. Ich hatte das jetzt im letzten Jahr einige Male, bei Hangman und Omega hatte ich das. Ich hatte auch immer so Momente, auch gerade bei Roman Reigns, wo ich mit drin gewesen bin, auch gerade diese großen Momente, die wir bei WrestleMania gehabt haben, der Triple Threat Main Event. Also was, da war ich überall drin und natürlich auch diese großen Augenblicke mit den Comebacks. Und das kann man fortsetzen, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr drin. Und mein Wunsch ist einfach, dass das Wrestling vor allem wieder wächst, auch hier gerade in Deutschland wieder wächst, weil man hat schon ein bisschen das Gefühl, es ist derzeit noch viel kleiner in der Bubble, als das noch vor einiger Zeit gewesen ist. Und ich wünsche mir, dass das hier wieder ja einen kleinen Aufstieg erlebt. Ich habe anschließend noch eine von den mutigen Prognosen, da werde ich euch dann dazu noch befragen, wie ihr das seht, deswegen lassen wir das erstmal jetzt hier gerade weg. Aber das ist so mal eigentlich einer meiner Wünsche. Klar, volle Hallen, Zuschauer, Stimmung, geile Matches, all das macht ja Wrestling aus. Aber ich möchte die großen Stories und ich möchte aber auch, dass wir hier in Deutschland wieder eine blühende Wrestling-Landschaft haben, dass man leichter auch an bestimmte Inhalte drankommt, siehe AEW zum Beispiel. Das würde ich mir wünschen, dass man da eben nicht mit zeitlichen Verzögerung das dabei ist. Das würde ich mir wünschen und ich würde mir auch wünschen, dass Wrestling wieder viel stärker in den Medien vertreten ist. Und damit meine ich jetzt nicht Bild. Sondern zum Beispiel sowas wie die Bastards-Doku jetzt in der ARD und auch im Hessischen Rundfunk, glaube ich, läuft die. Schaut euch die mal an, übrigens, so kleiner Tipp hier zu Beginn, weil das ist auch wirklich eine cool gemachte Doku von Marco Eisenbart, der da auch schon mal bei uns zu Gast gewesen ist. Also wenn ihr da die Zeit habt, schaut da gerne mal rein. Aber
nur nicht bei Facebook reinschauen bei dem Posting, was das bewirbt, weil der Top-Kommentar, hey, Wrestling ist doch fake. Boah, Alter.
Der Klassiker ist das doch. Aber David, du hast gerade schon angesprochen, es ist natürlich in diesem, genauso wie auch im vergangenen Jahr, extrem schwierig, da eine Prognose wirklich abzugeben. Das ist so ein bisschen der Disclaimer, weil zum einen, wir wissen nicht genau, wie sich Corona jetzt weiterentwickelt, wie wirkt sich das natürlich dann auch auf die Szene in den USA aus, wie wirkt sich das aufs Wrestling weltweit aus. Das ist nicht abzuschätzen, wie sich da gerade die aktuelle Variante ausbreitet und wer weiß, was danach kommt. Insofern finde ich das immer auch ganz spannend, wenn man sich dann nochmal die alten Ausblicke zum Beispiel anschaut, was dann so die Erwartungen und Wünsche gewesen sind. Hier mache ich jetzt ganz bewusst schon mal den Disclaimer obendrauf, weil wir haben es in den letzten Jahren gesehen, da haben wir so viel rumgesponnen und natürlich dann kam Corona und dann war plötzlich alles anders. Nicht nur das Wrestling, sondern auch das gesamte Leben natürlich. Aber lass dann hier an der Stelle, glaube ich, am besten erstmal mit WWE anfangen. Wir sind ja quasi auf der Road to WrestleMania und entsprechend können wir da jetzt auch so ein bisschen rumspinnen, würde ich sagen. Also die Entlassung lassen wir jetzt mal außen vor. Aber David, der Rumble steht vor der Tür und da muss es doch eigentlich schon ein bisschen kitzeln und jucken, oder?
Ja und nein. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe es gerade einfach nur durch Corona, tut mir leid, dass ich es wieder erwähnen muss, ein bisschen dieses große Fragezeichen, ob man die Pläne, die man vielleicht gerade spinnt, überhaupt durchziehen kann. Weil einfach es sein kann, wir erleben das ja auch aktuell, dass einfach Matches ausfallen, weil ein Wrestler positiv ist. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, ob es halt ein Rumble sein wird, den man durchziehen kann, wie man das plant und wie man es, ja, oder ob man einen Backup-Plan machen muss. Und ja, richtig heiß bin ich noch nicht, weil ich einfach nur nicht genau weiß, wo die Reise hingehen wird. Das klingt jetzt wahrscheinlich doof, aber ist so.
Kai, wie sieht's denn bei dir aus? Wir haben ja auch schon jetzt Day One miteinander besprochen. Ich habe schon gesagt, wie ich so meine Main-Event-Fehde sehe, wie das für mich ausgeht. Es hat sich jetzt mit SmackDown natürlich noch ein bisschen was getan. Wir bekommen Roman gegen Seth Rollins. Seth Rollins steht anscheinend auch kurz vor einem Babyface-Turn. Da tut sich ein bisschen was. Wie ist denn deine Perspektive jetzt hier in Richtung Rumble und in dem, was danach passiert?
Ja, ich habe es ja schon, glaube ich, auch bei der Day One Review gesagt. Ich bin da ja ganz krass Team Doppelmoral. Ich sage dann immer, oh ja, das ist doof, das ist doof. Aber wenn der Rumble kommt, da sitze ich aber ganz vorne in der Lok mit dem Zug, mit dem Hütchen auf im Hype-Train und sag, Freunde, das ist Rumble. Ganz egal, was passiert.
Wenn der Countdown läuft, ne?
Ja, also da bin ich halt drin, ne? Da kann ich auch sagen, ja, Produkt und sowas. Ey, Rumble mit Fans, scheißegal, hab ich einfach Bock drauf, ne? Gib mir ein paar coole Momente. Yo, lass einen Walli rauskommen, freuen wir uns alle. Also da habe ich absolut kein Problem mit. Und wie es dann weitergeht, ist dann immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, wie wir auch gesagt haben, es gibt ja dieses Post-Mania-Loch. Es gibt auch immer so ein bisschen diese sehr lange Strecke dann zwischen Rumble und Mania, wo dann sagst, eigentlich steht schon mal alles fest, aber wir müssen noch mal den Shot verteidigen oder wir müssen noch mal gucken, ob da noch jemand reinkommt. Das wird mal gut, mal schlecht gelöst, da bin ich gespannt drauf. Wir haben noch eine tolle Saudi-Show dazwischen.
Jo, Februar, 19.
Also, 19. Februar, auch da natürlich noch mal alles Gute auch von mir. Freue ich mich super drüber. Was auch wieder Sachen nervig machen kann. Also wir haben ja gesehen, wie toll sich die Saudi-Show in den Brand-Split oder beziehungsweise in den Draft integriert hat.
Fairerweise muss man aber sagen, dass die letzte Saudi-Show die beste Saudi-Show gewesen ist.
Ja, aber trotzdem hat sie Storyline-mäßig viele Sachen dumm verkompliziert.
Das ist vollkommen korrekt.
Ja, also es ging jetzt nicht darum, dass es irgendwie wrestlerisch oder sowas schlecht war oder von den Stories her, aber es hat einfach viele Sachen blöd gemacht mit dem, ja, wir draften jetzt, aber zählt es für in 3 Wochen, weil wir haben ja noch Saudi-Mania. Das ist ein bisschen doof gewesen. Also ich habe auf jeden Fall schon diesen Hype in Richtung Rumble und Mania, den merke ich bei mir auch schon. Nur ich hoffe, dass man da auch schon, ähnlich wie ihr es gesagt habt, vernünftig durchkommt. Weil jetzt gibt es ja auch, unabhängig von Corona, um mal was anderes zu nennen, zum Beispiel Sasha Banks verletzt bei einer Hausshow, fällt irgendwie 9 bis 8 Wochen aus. Also solche Sachen können ja auch immer noch passieren. Ja, es ist schwierig.
Ich frag mich gerade, ob du den Social-Media-Post, den WWE rausgehauen hat, falsch rumgelesen hast. 9 bis 8 Wochen?
6 bis 8 Wochen. Genau so.
Ich hab mein Handy falsch rum gerade.
Ich weiß, ist das eine 6 oder eine 9?
Ja, genau.
Bei UNO ist immer ein Strich drunter, dann weiß ich das.
Genau das. Ja, natürlich, klar, Verletzungen können halt da immer passieren. Genauso, wir haben es jetzt ja bei Day One gesehen, wie schnell es dann auch gehen kann, dass man einfach mal das komplette Main-Event-Picture hier durcheinander wirbeln muss. Wir sehen es auch bei AEW,
genau,
wo es auch medizinische Umstände gibt, die dann verhindert haben, dass Cody antritt. Genauere Informationen gab es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, was da genau passiert ist.
Ja, geht von Covid aus, wegen seinem Posting.
Ja, Und entsprechend das ist natürlich immer schwierig. Aber lass uns trotzdem mal hier so die Main Stories so ein bisschen durchspinnen. Kai, wir haben die große Story ist eigentlich Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Aber trotzdem, jetzt haben auf einmal beide den Titel. Es gibt Gerüchte über Unification-Match. Es gibt andere Möglichkeiten. Die beiden bekommen jetzt auch noch neue Herausforderer natürlich. Der gute Roman Reigns trifft auf Seth Rollins. Brock Lesnar trifft auf Bobby Lashley. Was macht man mit den beiden Richtung WrestleMania?
Ja, als ich ja das Unification-Gerücht gebracht habe, bei Day One hast du es noch so ein bisschen belacht. Jetzt greifst du es selber auf, ne? Also, es wird lauter um dieses Gerücht.
Du hast mein innerliches Belachen nicht gehört.
Ja, also ich finde es halt immer noch schwierig, weil du hast ja auch gut angebracht dann im Podcast. Es gibt ja auch immer noch zwei verschiedene Brands auf zwei verschiedenen Sendern. Ne? Also auch da die Frage, wenn wir später noch weiter sind im Podcast, wie sieht's mit dem Brandsplit aus? Werden wir noch mit dem Brandsplit ins nächste Jahr gehen oder gibt's denn dann schon nicht mehr? Was auch nochmal schwierig ist, aber jetzt gerade mit dieser Roman-Brock-Thematik, ich mag's, dass es so unfassbar schwer ist, vorauszusagen, was da passiert. Also, weil häufig ist dann ja Januar und dann weißt du, alles klar, bei Mania kämpft der gegen den, das ist schon in Stein gemeißelt. Jetzt ist halt die Frage, verliert Brock den Titel noch an Lashley, kämpft dann gegen Roman, wer gewinnt den Rumble, was passiert da? Weil ja, Roman gegen Brock ist ein super großes Match, aber wenn beide den Titel haben, fällt ja faktisch ein Titelmatch weg.
Klar, natürlich. Und zudem kommt noch ein Dritter hinzu.
Genau, also, ne? Also das sind alles Fragen, so kommt noch ein Drew McIntyre hinzu, soll einer Doppelchamp werden, das ist auch irgendwie doof meiner Meinung nach, da muss es wieder trennen und hin und her, also ich mag es gerade, dass es nicht so vorhersehbar ist, weil das war es in den letzten Jahren oder auch in den letzten Monaten, wenn man mal ehrlich ist, zu häufig.
David, wie sieht's bei dir aus?
Ja, wenn du es richtig groß machen willst, mein Roman Reigns, der steht halt über allem. Der hat schon seine Titelmatches gehabt bei WrestleMania. Wenn du es halt richtig groß machen willst, machst du halt zwei Kerle, die auf demselben Level sind und beide tragen den Champion-Bild. Das muss ja nicht Unification sein, sondern einfach einer gewinnt halt beide und das wäre für mich logisch und das würde sich halt groß anfühlen, beziehungsweise noch größer kannst du halt kaum bewerben, aber da ist halt der Rumble noch dabei. Und der Sieger vom Rumble. Und dadurch wäre es halt ein Triple-Threat-Match und dann würde es gar nicht mehr passen.
Problem ist aber, was mich halt stört, um das aufzugreifen, absolut, ich bin komplett bei dir, das wäre ein großes Match, das wäre krass, aber das Problem ist, gerade bei diesen, okay, es geht dann um beide Belts zum Beispiel, muss ja keine Unification sein, ne? Also kann ja auch sein, wie damals dann mit Becky, aber das Problem ist, ihr dann hat halt einer zwei Belts und ab dann ist es fast immer scheiße in den letzten Jahren gewesen. Weil dann musst du irgendwie so ein Belt verlieren und dann sagst du dadurch auch indirekt, ja, der Belt ist unwichtiger von beiden. Also, der Moment ist krass. Das wäre auch ein großes Match. Das wäre auch ein Moneymaker-Match, gehe ich ganz stark von aus. Aber das, was danach kommt, ist fast immer doof.
Und ja, so blöd es klingen mag, aber ich glaub, meine Lieblingsvariante wäre, es geht um gar keinen Titel.
Ja, dann kannst du auch Survivor Series gucken.
Nein, ich meine halt wirklich, das, von der Story her würde es mich halt am meisten reizen, wenn beide im Grunde genommen gegenseitig verantwortlich sind oder teilverantwortlich dafür, dass jeder den Titel verloren hat.
Das habe ich auch schon überlegt. Aber also grundsätzlich braucht Roman gegen Brock Lesnar braucht nicht unbedingt einen Titel, finde ich, weil die Namen stehen eigentlich für sich. Aber ich finde, dass Roman durch seine lange Titelregentschaft einfach jetzt derzeit so ein großes Standing hat, den darfst du nicht einfach aus Storygründen so mir nicht sehen, seinen Titel jetzt verlieren lassen, sei es jetzt gegen Seth Rollins oder gegen irgendjemand anderes. Das finde ich problematisch und ich finde auch den Einwurf natürlich total gerechtfertigt. Was machen wir da mit dem Rumble-Sieger? Jetzt ein Triple-Threat-Match mit zwei Gürteln ist ja auch irgendwie blöd. Also
und vor allem, wenn Brock Lesnar verlieren lässt, ist es halt auch blöd vor dem großen Match.
Ich habe ja,
das ist schwierig.
Ich habe ja bei Day One so ein bisschen Fantasy gebookt. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass das jetzt hier in diese Richtung alles gehen würde. Aber ich habe ja so ein bisschen Fantasy gebookt, dass Roman dafür sorgen wird, dass Brock Lesnar den Titel wieder verlieren würde. Und das wäre dann hier natürlich auch möglich, dass quasi man dadurch Roman Reigns noch mal in der Heel-Persona stärkt. Er greift in ein Match ein, vielleicht gegen Lashley, und sorgt dann eben dafür, dass Brock den Titel verliert. Brock als, weiß ich gar nicht, vielleicht ist dem das egal, der sagt einfach, ich muss nicht bei Roman eingreifen, vielleicht ist das Match von Roman vorher, sodass quasi Brock nicht mehr reagieren kann. Und auch die Personalie Paul Heyman ist da natürlich ganz interessant. Kai, glaubst du,
ja,
dass
was du aber auch machen kannst bei der Variante, wenn du da schon sagst, ja, der eine verliert, also Brock verliert beim Rumble. Bei Vince kann ich mir auch gut vorstellen, dass er Brock verlieren lässt und der gewinnt dann den Rumble.
Zum Beispiel auch, ja. Finde ich auch gut. Würde ich auch nehmen. Damit er sein Title-Match dann auf jeden Fall bekommt. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich wollte gerade noch ganz kurz Kai auf die Personalie Paul Heyman ansprechen. Glaubst du, das bleibt jetzt alles so? Also sind wir jetzt hier wieder im Brock-Paul-Wunderland und alles ist gut?
Nee, wenn man jetzt mal SmackDown geguckt hat, ja nicht so wirklich. Also das wirkt ja ein bisschen auch, als wäre Paul Heyman da so die Frau mit ihrem Mann und ihrem Ex-Mann. Dann so, ja, red mit dem nicht so. Also ja, Paul hat alle Schnauze. Und dann Roman so, red mit Paul nicht so. Und dann sagt Lesnar zu Roman, ja, Roman, halt's Maul. Und dann Paul zu Brock, ja, Brock, red mit dem nicht so. Also ich bin mal gespannt, was diese neue Art des Love Triangles angeht, die wir da bekommen werden. Ich finde es auf jeden Fall sehr unterhaltsam und das ist auch definitiv ein Grund, SmackDown zu schauen, um zu wissen, wie es da weitergeht, weil ich hoffe, dass sie diese Spannung zwischen den drei noch irgendwie aufrechterhalten, dass man sagt, ja, also Paul Heyman ist ja doch noch irgendwie auch verbunden einem Roman gegenüber, aber er ist dann auch ja wieder dieser Paul Heyman Opportunist, der auch mit Paul Heyman, mit Brock Lesnar auch eine lange Geschäftsbeziehung hat und sie aber auch befreundet sind und auch noch für ihn arbeitet. Also ich mag das und das kann auch gerne so weitergehen, dass man da noch ein bisschen was mitmacht. Das finde ich ganz interessant. Eine andere Sache, die ich aber gerade komisch finde, die jetzt gerade so komplett unter den Tisch fällt, finde ich, ist ja die Tatsache, dass Rollins anscheinend Roman herausfordert für den Universal Belt. Roman ist bei SmackDown und Rollins ist halt bei Raw. Also warum?
Weil man jemanden fragt doch solche Sachen nicht.
Weil man jemanden braucht.
Eben.
Ja, dann ist ja auch super.
Also wenn die Trennung eiskalt immer durchgezogen wird.
Also ja, aber das ist halt schon.
Weil Quatsch, bei SmackDown, ne? Wahrscheinlich Drew McIntyre ausgefallen ist.
Ja, ich glaube auch, dass das der offizielle, also dass das der wirkliche Grund ist. Aber blöd ist es eigentlich trotzdem, ne? Weil
ja.
Wozu gibt es dann Brands?
Ja, aber die beiden hatten ja auch schon noch vor dem Roster-Split, beziehungsweise jetzt vor dem letzten Draft, hatten die beiden ja auch schon da Gemauschel. Also ich finde, das ist noch einigermaßen erträglich und wenn man es dann eben mit dem Drew McIntyre-Verletzungsgedöns Backstage quasi erklären kann, ja, es ist an einen Hahn herbeigezogen, aber auch irgendwo für mich okay. Also das ist was, wo ich jetzt noch mit leben kann, wenn man auch sagt, dass das SmackDown-Roster jetzt auch ein bisschen gestärkt werden muss, weil mit Drew McIntyre natürlich ein großer Name fehlt. Gerade jetzt für den Aufbau. Und wir wissen auch noch, ich hab noch nichts gelesen, wie lange Drew McIntyre ausfallen wird. Habt ihr da irgendwas gelesen?
Nee, ich auch nicht. Okay. Also, das hieß ja erst nur ein paar Wochen, ne? Aber ja. Also gerüchtemäßig, aber seitdem hat man nichts mehr gehört.
Genau. Na, werden wir sehen, wie lange der ausfällt. Auch das ist natürlich eine Personalie, die auf der Road to WrestleMania und Richtung WrestleMania dann auch spannend sein wird, ob der dann noch irgendwie eine Rolle spielt. Hat Kai ja auch schon gerade eben angesprochen. Aber grundsätzlich, das wird natürlich der Main Event werden. Also Roman gegen Brock in irgendeiner Variante. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das Richtung oder bei WrestleMania ein Main Event von einem der beiden Tage sein wird. Oder, David?
Ja, natürlich. Braucht man doch gar nicht drüber reden.
Gut, dann ist der Podcast jetzt an der Stelle vorbei.
Nein, das ist halt in Stein gemeißelt. Das ist, wenn da nichts passiert, ist es so.
Ja. Was seht ihr denn noch für potenzielle Matches hier in Richtung WrestleMania? Also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Kai, was erwartest du dir denn noch?
Boah, das ist
so schwer dieses Jahr.
Also auf jeden Fall natürlich ein Six-Man-Ladder-Match und ein IC-Belt.
Immer, jedes Jahr.
Ja, das hatten wir jetzt auch seitdem jedes Jahr, seitdem wir es angekündigt haben. Gab ja nie was anderes. Also ja, also, was übrigens ein Wunsch ist, dass der IC-Belt mal wieder irgendwie relevant ist. Aber ich glaube, das ist auch wirklich, also kannst du auch wirklich einfach in den Himmel schreiben, weil nichts passiert. Also, solche Sachen. Und ich finde, dass dieses Jahr noch gar nicht so viel feststeht, was Mania angeht. Das ist so ein bisschen die Sache. Also, ich würde auch Bobby Lashley jetzt sogar den Sieg gönnen, wenn ich ehrlich bin. Und dass er da noch mal irgendwas reißt. Also, das fände ich auch nicht verkehrt, dass er dann auch bei Mania vielleicht sogar den Titel verteidigt. Oder halt, also um seinen Titel kämpft, den er dann trägt. Das fände ich gar nicht so schlecht. Und bei den Frauen finde ich es schwierig, gerade weil jetzt ja auch Charlotte als Championess im Rumble selbst drin ist, wo man auch merkt, ist doof, wenn man alle entlässt und keine 30 Frauen mehr hat, ne?
Och.
Dass man sagt, Mickey James, du, das mit dem Müllsack, yo, machst du trotzdem einfach nochmal mit beim Rumble? Alles klar, danke.
Also, wie gesagt, da hat sich ja Triple H offiziell für entschuldigt und der betreffende Mensch wurde entlassen. Also ich glaube, da hat man Backstage das so geregelt, dass da keine Animositäten mehr herrschen.
Ich glaube, was er einfach sagen wollte, ist, du merkst, es ist ein Rumble, ja, und da brauchst du so und so viele Leute und oh shit, wie füllen wir das denn mit Leuten, die du ernst nehmen kannst?
Was genau.
Übrigens, also, da werden wir auch.
Darf ich da meinen Pick reinschmeißen einfach und Kai ganz frech übers Mundwerk fahren?
Yo.
So, also mein Tipp für den Rumble-Sieg bei den Damen ist Bayley. Bayley ist im Juli mit einer Kreuzbandverletzung ausgeschieden. Ich glaube, dass sie zurückkommen wird. Und ich glaube, dass wir, oder das ist eines meiner, dass wir entweder Becky gegen Bayley bekommen oder Bayley gegen Charlotte.
Ja, soll sie machen. Richtig Bock auf Ding Dong Hello Promos. Ist halt auch ein Match, was ihr schon 800 Mal gesehen habt, ne?
Ich sag's nur.
Ja, also, nee, ist auch super wahrscheinlich. Also, wir haben es ja auch schon bei der Review zu Day One angesprochen. Es wird auch einer Liv Morgan gut tun, wenn sie da mal so einen großen Sieg holt, weil die hat sich ja echt gemacht. Die ist noch weit weg von perfekt, aber die hat sich ja echt den Arsch aufgerissen im letzten Jahr, als mir denen die Chance gegeben hat. Also, das würde ich auch eigentlich ganz cool finden bei den Damen, dass man vielleicht das mal ein bisschen aufgreift. Also, man könnte auch mal wieder versuchen, eine Rhea Ripley vernünftig aufzubauen, ne? Aber gut, auch schwierig. Also,
wir haben Alexa Bliss, die zurückkommt.
Alexa, das wäre mein Pick gewesen. Also eine von den beiden Zurückkehrerinnen.
Was ist denn mit NXT Upcoming Stars Call-Ups? Also glaubt ihr, wir sehen da vielleicht eine Raquel Gonzalez, die aus ihrer Bedeutungslosigkeit von NXT 2.0 herausgerissen wird und dann plötzlich das Main-Roster dominiert, so wie es am Anfang auch bei NXT getan hat, David?
Boah. Das ist so schwierig. Das ist genau wie Yoshirai, wo du denkst, ja, eigentlich würde es passen, kannst du machen. Aber ob es halt wirklich passiert, ich weiß halt einfach gerade nicht um dieses Standing von NXT 2.0, wie das halt wirklich ist. Und ob man die Wrestler und Wrestlerinnen dort wirklich als gleichwertig ansieht oder halt eben nicht. Und da erstmal den Fokus drauf setzt, das Roster stark zu halten und erstmal da aufzubauen als Basic. Dakota Kai wäre für mich auch noch Kandidatin, aber es ist einfach schwer zu sagen, weil ich nicht weiß, was man mit NXT vorhat. Deswegen ist dieses Jahr mit Prognosen so schwierig. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Aber,
ja. Ich finde es super wahrscheinlich, dass man eine Raquel Gonzalez und noch eine Io Shirai reinschmeißt, aus dem einfachen Grund, es gibt halt keine 30 Frauen.
Im Rumble sowieso, ja, aber ich meinte halt, ob die halt hochgecallt werden, das weiß ich nicht.
Ja. Muss aber auch sagen, jetzt Raquel Gonzalez, klar, eine Erscheinung und auch nicht schlecht, aber letztendlich auch einfach nur eine schlechtere Rhea Ripley.
Ich finde, ja, nee, also doch. Schon anders. ich finde, da hat man am Anfang sehr viel richtig gemacht und mit dem Titelgewinn und mit dem Babyface-Turn hat man danach alles falsch gemacht, was man mit ihr machen konnte. Da hat für mich gar nichts mehr zusammengepasst und deswegen, ich glaube, auch da mit der richtigen.
Aber der Rhea Ripley hat aber mehr Star Power.
Ja, die hat auch ein bisschen mehr Ausstrahlung auf jeden Fall. Aber trotzdem kannst du eine Raquel Gonzalez gerade über eine Match wie den Rumble natürlich extrem stark darstellen. Ne? Wir haben es auch in der Vergangenheit, auch selbst mit einer Shayna Baszler gesehen, was man sich ja heute nach dem Booking der letzten Monate und Jahre gar nicht mehr vorstellen kann, dass sie auch mal dominant im Rumble gewesen ist. Aber doch, das war die auch mal. Und dann hat sie nicht gewonnen, schade. Also, mir sind halt, ich sag's, wie es ist. Also, mir ist es halt 30 Mal lieber, jemand von NXT gewinnt, irgendwie ein Bayley, Alexa oder sonst wie gewinnt, als wenn wir schon wieder Charlotte haben. Also, weil ich muss auch sagen, dass ich hab heute Morgen, bevor ich SmackDown geguckt hab, dummerweise dann erstmal Facebook an und dann sehe ich so, Charlotte im Rumble? Warum? Ja, sie will sich selber die Gegnerin aussuchen. So, was ist denn das für eine Verhohnepieplung der Rumble-Regel?
Ja, aber es ist Charlotte, die darf das. Können wir uns bei Wünschen noch ein bisschen erweitern, dass wir einfach sagen, Charlotte muss nicht mehr immer im Main Event sein, 2022.
Ja, ist halt, ich sag's nach wie vor, sie ist eine der besten Wrestlerinnen, die wir da bei WWE haben. Das ist zweifellos so, aber ja, sie ist natürlich auch omnipräsent.
Ja, und das Problem ist halt, was Kai ja richtig sagte, egal welches Match wir jetzt ungefähr sagen, außer du nimmst jetzt jemand von NXT, und dann sagst du halt, ja, dann gewinnt XY den Rumble, aber die Paarung hatten wir schon so oft. Die Paarung hatten wir da auch schon so oft. Das macht es halt so schwierig. Wenn es von der Logik her gehen würde, würde ich auch sagen, zum Beispiel, nutze den Rumble, mach jetzt halt, push meinetwegen dann NXT 2.0, mach eine frische Paarung, indem du halt jemanden von NXT absolut überraschend gewinnen lässt. Setz eine Hausmarke, ja, eine Duftmarke und dann sie weiter. Das wäre super, aber ich glaube einfach nicht dran.
Das ist auch das Problem. Apropos nicht dran glauben, wo seht ihr, um mal den Sprung von den Damen noch mal rüber zu den Herren zu machen, wo seht ihr in Zukunft die Rolle eines Big E Kai? Weil wir haben, ist jetzt ein Titel los. Eigentlich sollte man sagen, Mensch, der muss doch jetzt noch mal in den Main-Event-Regionen weiter mitspielen. Aber naja, weiß nicht. Also, er wird wahrscheinlich im Rumble antreten. Ist ja noch nicht gemeldet hier für das Match. Aber ich habe das Gefühl, als hätte man ihn jetzt direkt wieder in die Upper-Mid-Card degradiert.
Packen einfach wieder zu New Day.
Oh. Also, darauf wird es auch hinauslaufen.
Wirklich. Also, weißt du, tust auch so, als wäre das irgendwie eine Strafe oder sowas. Aber der Run war kacke. Das hat keinen Spaß gemacht. Das war langweilig.
Das lag ja nicht an ihm.
Ja. Ja, ist doch scheißegal. Denkst du, jetzt wird es auf einmal besser, weil sie ihm jetzt geile Midcard-Fäden schreiben?
Also, ich mag manchmal Kai.
Also, weißt du, also, wenn sie als Champion für den nix haben, dann werden sie jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr für den haben. Und New Day, klar, das klingt zwar doof, also, aber ich bleib dabei, never change a winning team. New Day war fast immer unterhaltsam. Klar sind die auch jetzt gegen Ende von ihrem Run dann so ein bisschen stale geworden. Olaf hat schon immer gesagt, wir müssen alle Tech-Teams trennen. Und aber
New Day dazu gibt's den besten T-Shirt.
Ja, stimmt. Also New Day zu dritt ist gut. Und du merkst auch, dass sie zu dritt mehr Spaß haben. Und yo, hier King Woods und so ein Kram, aber
ja, und sie funktionieren ja auch, egal wie schlecht die Storys sind.
Genau, also pack die drei zusammen, lass dann ein paar witzige Sachen machen, ist doch vollkommen okay. Also, das finde ich tausendmal besser als jetzt so ein Singles-Run, weil das ist ja dieses ewige Problem, was mich auch so nervt in den letzten Jahren, WWE, dass Tag-Teams immer nur so Mittel zum Zweck sind. So, ein Tag-Team ist dazu da, um daraus ein Singles-Star zu machen. Und das ist ja das Schöne, was ich jetzt im letzten Jahr so ein bisschen bei AEW für mich entdeckt habe, dieses, nee, man kann auch einfach sein Leben lang Tag-Team sein. Und das ist vollkommen okay und cool. Also, und deswegen, lass doch New Day einfach bitte wieder New Day sein.
Ja, unterschreibe ich. Aber darauf wird es ja eh hinauslaufen. Du hast ja nicht das Gefühl, dass man jetzt, wie Olaf ja richtig sagt, du hast ja das Gefühl, er ist jetzt in der Upper Midcard direkt gefallen und auch nicht so, ah, der spielt jetzt wieder im Main Event demnächst mit. Nee, der wird jetzt wahrscheinlich dann, wenn er Single bleibt, mit Card-Title dann kämpfen.
Ich kann, vielleicht gegen Damien Priest oder sowas, weißt du, aber
ja, irgendwie sowas. Oder mal New später Money in the Bank gewinnen oder so, aber das war's.
Nee, der wird nicht nochmal Money in the Bank gewinnen.
Das glaube ich ja, auch nicht.
Nein, ich meinte halt nur in der Region.
Ja. Nee, ich könnte mir jetzt übrigens, um so einen weiten Griff nach vorne zu tun, ich könnte mir Damien Priest als den nächsten Money in the Bank-Sieger vorstellen. Also, ich finde, da macht man derzeit mehr richtig auf jeden Fall als bei Big E.
Das ist auch nicht schwer.
Also springen wir jetzt gerade schon zu Money in the Bank?
Nein, wir springen noch nicht zu Money in the Bank. Ich wollte es einfach nur mal gerade hier angedacht haben, bevor ich es dann komplett vergesse.
Also machen wir es anders. Was denkt ihr denn, welcher Kerl gewinnt den Rumble? Weil ich habe da ein riesiges Problem, weil meine Kandidaten haben die Titelmatches. Die sind da schon drin.
Ich finde die Idee mit Brock Lesnar gar nicht mal so schlecht.
Oh Gott. Also, das ist doch genauso eine Scheiße wie mit Charlotte. Auch ein Brock Lesnar muss doch keinen Rumble gewinnen, um dann Number One Contender zu sein. Also, das ist doch, also
ja. Es geht ja nicht darum, was wir wollen, sondern was wir erwarten.
Ja, natürlich. Aber das ist, also, ich wollte nur sagen, dass ich die Idee scheiße finde.
Ja, also, aber für alle anderen sehe ich da kein Programm. Also,
ja, ich habe, ne? Ja, also ich habe ja gedacht, also nicht gewünscht, gedacht einfach nur, dass ein Drew McIntyre das Ding holt, auch wenn ich es nicht geil finde, ne? Aber kann ich mir auch vorstellen. Nur jetzt ist halt die Frage, was macht der Nacken von Drew McIntyre? Das ist auch ein Problem. Aber mir geht's da auch so wie David. Jetzt, ja, so ein Bobby Lashley, hätte ich es gegönnt, ist im Titelmatch. Dann Rollins muss jetzt nicht zwingend gewinnen, ist aber halt noch ein größerer Name.
Ist ein Außenseiter-Favorit immer.
Ja, also, wenn ich jetzt einfach nur sage, was Wunschdenken ist, ne, würde ich sagen, können wir bitte einen AJ gewinnen lassen und den aus dieser Omos-Kacke da rausholen? Ja, wäre das
geil, möglich? Den habe ich auch auf der Liste.
Ja, also, sowas würde ich mir halt wünschen. Aber jetzt, was ich als also realistisch würde ich also als realistisch empfinden, würde ich wirklich, wie David sagt, eigentlich dann die in den Titelmatches stecken. Und ich möchte nicht Brock Lesnar sehen.
Ja, es ist halt schwierig. Mit AJ könntest du halt, da hast du halt direkt eine Fehde oder beziehungsweise ein Match, was funktionieren wird. Du holst ihn endlich raus aus dem Loch, in dem er steckt. nur zu Recht glauben möchte ich auch nicht, genauso wie ich davon ausgehe, dass dieses Jahr Kevin Owens ein deutlich besseres Standing haben wird bei WWE und auch oben mitspielen wird. Aber
ich hoffe.
Ich sehe ihn halt nicht beim Rumble, sondern ihn zum Beispiel bei Money in the Bank.
Den habe ich auch auf der Liste.
Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Der hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Hallo, der soll gefälligst was gewinnen hier.
Ja, aber du weißt ja genau, wie oft das, wie oft der Ablauf so ist, von wegen so, ja, bevor du den Vertrag unterzeichnest, jetzt wirst du gepusht, wir bauen auf dich, alles gut, du bist unser Mann, Vertrag ist unterschrieben, jo, mach mal.
Ja, okay, ja. Das stimmt. Aber ich glaube auch, dass Kevin Owens dauerhaft erstmal in der Upper Midcard, Maincard, Main Event Region mitspielt. Und auch der ist ein Kandidat für Money in the Bank. Bin ich auch komplett bei dir. Was sehen wir denn doch für Überraschungen eigentlich im Rumble? Also, das ist ja auch immer so eine schöne Frage. Wir haben jetzt die Ankündigung von Mickie James bekommen. Kriegen wir da noch mehr Forbidden Door Talent, was irgendwie reinkommt? Kriegen wir Forbidden Door Matches? Kai, wie siehst du das?
Ich habe vorhin schon gesagt, weil Mickie James ist natürlich Impact Talent, ne?
Eigentlich und Freelancer, die hat eigentlich keinen festen Vertrag, die ist ja
bei. Aber ja, ist, glaube ich, bei Impact irgendwie Women's Knockout Championess oder so. Ne?
Noch, ja, wenn sie nicht gegen Deonna Purrazzo verliert.
Genau. Er hat gesagt, wenn wir doch jetzt die Forbidden Door zu Impact aufstoßen, lass doch Big Cass zurückholen. Der jetzt irgendwas mit W. Murray C. oder sowas heißt, glaube ich.
Ja, genau.
Ja, lass doch, holen wir doch unseren Big Cass zurück. Aber
dann eine Fehde gegen Omos. Geil.
Boah, geil, und nur.
Echt schmerzfrei.
60 Minuten Time Limit Raw, richtig Bock.
Nee, aber. Aber nur Matten Wrestling.
Nur. Nur High Flying. Ach ne, also damals, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch was anderes holt. Ich glaube wirklich, man geht eher dieses Freelancer-Ding und sagt, oh, Mickie James, so, die kennt man doch, das ist ja ein großer Name. Das ist ja so, wie ich glaube, die Bella Twins und auch eine Lita sind ja schon angekündigt, ne?
Ja. Und das Kelly war, Kelly.
Was ist denn eigentlich, meine kurze Frage, wisst ihr den Stand, weil es hieß doch, dass Paige noch unbedingt noch einmal in den Ring steigen will und eigentlich auch die Freigabe doch jetzt auch haben sollte, oder nicht?
Habe ich auch gelesen, aber ich glaube, dass WWE die nicht lassen wird.
Okay.
Also ist es nur eine Vermutung.
Also das wäre sonst eine von den Überraschungen, wo ich sagen würde.
Also Paige beim Rumble wäre, glaube ich, ein heftiger Pop.
Ja.
Ja, das wäre natürlich.
Aber wäre ein geiler Pick auf jeden Fall, David. Also wenn du das irgendwo setzt bei irgendeinem Wettportal, da kannst du auf jeden Fall Geld mit verdienen.
Oh, da geht einiges.
Man kann leider aus Deutschland nicht auf Wrestling wetten.
Ey, es hört doch auf, ich habe gerade Bundesliga geguckt, da ist nur Werbung wegen Sportwetten.
Wie viele Wettportale ist einfach egal. auf jeden Fall, ich würde super gerne auf Wrestling wetten, weil ich glaube, das wäre eine sichere Einnahmequelle für mich, wenn ich auf meine Leistung im Headlock-Tippspiel gucke.
Oh.
Also, um da noch mal ein bisschen anzugeben, weil ihr seid ja hinter mir, ne? Wie fühlt sich das eigentlich an?
Was haben wir denn jetzt eigentlich gesagt beim Rumble, welche Frau gewinnt?
Ja, also hier, ich sage, Liv Morgan soll gewinnen.
Liv Morgan glaube ich nicht. Nee.
Doch.
Die hätte es verdient, aber ich glaube nicht, dass sie es machen.
Ja, ja, auch nicht. Und bei den Männern gewinnt Drew McIntyre.
Ich sag Bayley. Ich fände Paige aber auch irgendwie geil. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ich fände es geil, aber ich tippe trotzdem auf Bayley. Was ist denn mit Bianca Belair eigentlich?
Ja, nochmal. Kann auch was anderes machen.
Da hast du halt wieder dieses Haar, kenne ich doch.
Wer hat eigentlich letztes Jahr den Frauenrumble gefunden? Das werde ich kurz herausfinden.
Ich glaube, da hat jemand geweint.
Ja. Jetzt wahrscheinlich. Ja. Aber was hast du, wer den Männerrumble gewinnt, Olaf?
Brock Lesnar.
Ja, ist auch mein Pick.
Was kriegen wir denn sonst noch für Fäden in Hinblick auf WrestleMania? Kriegen wir die Vater-Sohn-Fäde mit Rey Mysterio und Dominik Mysterio?
Ja, natürlich. Ja, also ich gehe davon aus, man baut das ist mittlerweile so lange auf. Es macht ja Sinn, dass man sagt, okay, wir ziehen das so lange und dann jetzt so vor WrestleMania, am besten im Rumble, kannst du es leicht machen, der eine kostet den anderen was. Dann hast du schon mal.
Ja, ich bin gespannt. Also das kann ich mir halt auch vorstellen. Ich sehe halt, es ist, wie gesagt, momentan sehr, sehr schwer, allein dadurch, dass ja auch jetzt innerhalb der letzten Wochen ja ständig die Cards durcheinander geworfen sind. Es ist sehr schwer, da die Prognosen aufzustellen. Und so die klaren Indizien hier in die Richtung zeigen natürlich, dass wir zumindest, also dass es sehr möglich ist, dass man das macht. Aber so die restlichen Mid-Card-Geschichten und Undercard-Geschichten für WrestleMania, da tue ich mich derzeit ein bisschen schwer mit. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das wissen noch nicht mal die Kreativen selbst, was da aktuell ansteht. Ich glaube, da konzentriert man sich gerade sehr stark auf die Main-Storylines und auf die Main-Geschichten, aber alles andere ist da, glaube ich, noch so.
Und selbst da müssen sie umschreiben.
Ja, alles andere noch in einem großen Schuhkarton, weißt du, wird dann immer mal ausgewechselt oder so. Und dann.
Aber das hatten wir noch nie, ne? Wir hatten eigentlich noch nie, dass man sagt, ja, wir haben noch gar keine Ahnung, was passieren wird. Selbst beim Rumble. Dass einfach, dass es so schwierig ist, gerade vorher zu sagen, ach, auf die Fehde läuft das hinaus, auf die Midcard-Fehde, sondern du weißt es gerade einfach nicht.
Es ist schwierig. Auch Leute wie setzt man jetzt ein Edge ein in Zukunft? Also, ich glaube jetzt nicht, dass man die Fehde mit dem guten The Miz und Maryse und Beth Phoenix, dass man das bis WrestleMania zieht. Das kann ich mir jetzt nach den letzten Wochen nicht mehr so ganz so gut vorstellen, Kai. Wir haben da ja schon drüber spekuliert, dass man da vielleicht mehr rausholen müsste. Jetzt, wenn wir schon das Mixtag bekommen, kann ich mir schwer vorstellen, dass man das jetzt noch bis WrestleMania zieht, sondern ich glaube, das bricht man vorher ab.
Ja, also da bin ich auch bei dir. Wir hatten ja auch beide spekuliert, okay, die treffen im Rumble noch mal aufeinander und eliminieren sich dann vielleicht gegenseitig oder einer den anderen. Und dann eben bei Mania kriegen wir dann das große Match, weil Edge sagt, Mann, mit meiner Frau mal auf der großen Bühne stehen, hätte ich Bock drauf. Aber anscheinend wird es schon bei Mania gemacht, beim Rumble gemacht. Gut, mal schauen, was sie dann da machen. Ich kann mir noch vorstellen, dass vielleicht beide noch mal im Rumble sogar auftauchen, jetzt aber ohne eine größere Rolle. Ja, also, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, weil wir ja gesagt haben, ach, ein Edge in so einem Mixed-Tag-Match bei Mania, wäre der nicht ein bisschen verschwendet? Also, mal schauen, was daraus wird. Oder ob man dann sagt, man kriegt bei Mania noch mal Miss gegen Edge, aber alleine in irgendeiner Stipulation. Also, keine Ahnung, dass Edge sagt jetzt, du, ich, Hell in a Cell. So, ich hab nochmal richtig Bock, den Brute und den brutalen Edge rauszuholen. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, dann bin er TLC. Ja.
Das Problem ist aber auch, dass dazwischen jetzt ja noch so unfassbar viele Pay-Per-Views stehen. Also, mit unfassbar viele, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber es ist ja wirklich so, da ist halt noch ein bisschen was zwischen, wenn wir jetzt an die ganzen Sachen denken. Deswegen finde ich es schwierig zu sagen, was da noch kommen kann.
Das ist richtig.
So ist es ja auch zum Beispiel bei Kevin Owens oder AJ Styles, habe ich keine Ahnung, wo die Reise hingeht gerade.
AJ Styles, ne?
Ich meine halt, meinst du echt, das gibt es dann bei WrestleMania? Meinst du, das gibt es nicht vorher? Ich will das nicht bei WrestleMania.
Owens darf erstmal die Andre the Giant Memorial Battle Royale gewinnen.
Geil.
Ja, die kann er machen und AJ hat ein cooles Five-Star-Match.
Ja, irgendwie so. Erwartet ihr auf der Road to WrestleMania noch irgendwelche Legenden, ne, die da zurückkommen, die ihren größeren Status haben? Also Goldberg hat angeblich noch ein Match auf seinem Vertrag und scheint auch sehr offen zu sein, hier noch mal zu verhandeln und vielleicht noch mehr Matches rauszuholen. David, wie sieht's aus? Ich meine, The Rock war ewig lang gerüchtet, also den werden wir nicht sehen, aber ne? Wie siehst du das?
Ist Rock nächstes Jahr. Ja, Goldberg wird auf jeden Fall, denke ich mal, bei WrestleMania auftreten. Die Frage ist halt, gegen wen? Eigentlich muss er halt dann einen großen Brocken entgegensetzen. Aber
nochmal Kevin Owens, Rematch.
Ja, eben, es ist wird fantastisch, freut sich Kevin. Bobby Lashley kannst du halt auch nicht nochmal bringen. Ja, was gibt's denn da noch? Drew McIntyre?
Oder doch gegen Roman Reigns, Battle of the Spears. Den hatten wir ja letztes Jahr nicht.
Ja, bei WrestleMania willst du das sehen.
Ja, unbedingt.
Goldberg gewinnt den Rumble, Leute.
Oh.
Im Finale gegen Brock Lesnar.
The most anticipated match.
Ey, das wäre auch mal der ultimative Shitstorm, oder?
Wie wäre es denn, wenn wir einfach Johnny Knoxville gewinnen lassen?
Auf den freue ich mich im Übrigen sehr.
Ich freue mich da unnormal drauf.
Der soll einfach mal so richtig einen miesen Bump nehmen, gut ist.
Ja, also ich finde das auch mega witzig. Also ja, nee, mag ich. Ach Gott, also ja, ich glaube aber schon, dass Goldberg, also ich hoffe übrigens, dass Goldberg nicht beim Rumble eine wichtige Rolle spielt. Also, ich habe gerade ein bisschen Angst.
Ja, der wird ja extra bezahlt werden. Ein Match hat er ja noch offen.
Aber dass wir Goldberg bei Mania sehen, da gehe ich stark von aus.
Ja, das befürchte ich auch. Aber kriegen wir noch mehr Legenden, Kai? Hast du noch jemanden auf dem Plan, wo du sagst, Mensch, der könnte noch jemand sein?
Wo ich mich ja trotzdem immer darüber freuen würde, natürlich, weil es ja auch letztes Jahr Bock gemacht hat. Wenn jetzt die John Cena-Musik angeht, würde ich lügen, wenn ich nicht aufspringen würde, ne? Das würde ich schon irgendwie toll finden. Und ich finde auch, ein Cena gehört zu einer Mania. Also, weil das ist so, da ist doch John Cena. Irgend so einen mittelmäßigen Film kann er doch mal anders drehen. Da kann er doch auch jetzt, also ja, ich weiß, der macht den großen Film mit, ne? Also, jetzt bitte nicht böse Kommentare schreiben. Also, John Cena würde ich gern bei Mania sehen. Da hätte ich Bock drauf.
Okay, erwartest du ihn aber auch?
Klar.
Ernsthaft? Ich fordere ihn.
Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde es mir wünschen. Also ich würde es nicht erwarten, aber ich würde es mir sehr wünschen.
Okay.
John Cena gegen Edge hätte ich mega Bock drauf. Ganz kurz.
Aber Legenden ist, glaube ich, dieses Jahr generell schwieriger, wenn die anderweitig irgendwie arbeiten. Also wenn die halt bei Filmen oder so dabei sind, das Risiko einzugehen, gerade, ja, ich muss halt wieder sagen, wegen Corona.
Ja.
Ich glaube, da sind halt in den Verträgen so viele Sachen drin, wegen, du musst das so und so machen, so und so machen. Da kann man nicht einfach sagen, jo, ich steig mal einfach mit Leuten in den Ring und gucken wir mal. Das stelle ich mir schwierig vor.
Ich habe mich gerade darauf eingeschossen, ich will John Cena gegen Edge sehen.
Ja, kannst du nächstes Jahr gucken.
Oh, ich will euch warten.
Schauen wir mal.
Was sagst du denn, Olaf? Du fragst ja immer. Also sag mal du ein paar Legenden, wo du sagst, ah, mit denen rechne ich.
Ich rechne nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wir hier oder da noch mal, so bei, gerade beim Rumble, dass wir da noch mal einen Gastauftritt von jemandem bekommen. Also X-Pac beispielsweise hat letztens eine Ringfreigabe bekommen. Warum den nicht mal reinholen? Jeff Jarrett, den haben wir zuerst bei Game Changer Wrestling gesehen. Er hat offensichtlich Zeit. Warum den nicht noch mal mit reinwerfen in den Rumble, aber keine größere Rolle? Kann ich mir alles vorstellen, dass man da noch mal was versucht. Aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass wir so den Fokus auf die Legenden gelegt bekommen Richtung WrestleMania. Und ich glaube, das wäre auch falsch zum jetzigen Zeitpunkt. Und deswegen, ich denke, dass wir so den ein oder anderen Legenden-Spot wieder bekommen werden beim Rumble. Aber mehr dann eben auch nicht. Also nicht, dass die hier eine größere Rolle spielen. Bei Goldberg, klar, auch Legende, aber den haben wir jetzt ja zuletzt noch relativ regelmäßig immer mal wieder gesehen. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass der Richtung WrestleMania noch eine Rolle spielt und hier eben da eben seine Position noch mal einnehmen wird. Ich wüsste aber jetzt auch gerade spontan nicht gegen wen. Also, es ist ja auch immer sehr undankbar, gegen Goldberg anzutreten. Irgendwie sieht man ja immer schlecht aus, wenn man da ehrlich ist. Und ein Rematch gegen Lashley zum Beispiel, ne, die sind ja quasi unentschieden, das Rubber-Match.
Dann machen wir einfach Matt Riddle. Gegen Goldberg. Die haben sich doch so lieb.
Ja, genau. Matt Riddle natürlich. Also glaubt ihr, wir kriegen den Split von RK-Bro schon
früher? Hör auf, Olaf.
Er möchte immer nur Splits, ne? Ey, er ist so kein Harmoniemensch.
Das ist unfassbar.
Er will alles David, du bist raus. So, kein.
Es ist halt Randy Orton. Mit Randy Orton zu taggen, ist ein bisschen mit Kevin Owens zu taggen. Du weißt, irgendwann wird es passieren. Irgendwann werde ich auf den Apron gepowerbombt oder krieg in diesem Fall ein AKO ab. Also, ich glaube schon, dass man hier irgendwie den Split macht. Wäre natürlich auch ein großes Match für WrestleMania.
Ja.
Man sagt, Riddle gegen Randy Orton und dann auch Riddle geht over, ne? Um mal vielleicht wenigstens eine Person von NXT mal aufzubauen. aus den letzten paar Jahren. Also, wäre natürlich nicht schlecht. Ich mag RK-Bro, ich finde es immer noch unterhaltsam. Auch wenn jetzt das Day-One-Match wirklich krass 08:15 Raw-mäßig war. Aber wie du schon gesagt hast, also ich glaube, wir werden dann einen Split irgendwann bekommen. Mania wäre ein bisschen schade früh, aber auf jeden Fall ein großer Moment.
Bei Mania gibt es das Match.
Ja.
Ja, das war unterstrichen. Also ich gehe davon fest aus. Es macht Sinn. Das ist eines der wenigen Sachen, die halt so lang aufgebaut sind, wo du sagst, ja, die Konfrontation gibt's dann erst in dem Moment, will ich haben.
Ja. Ich könnte es mir auch vorstellen. Und das ist, es riecht ja auch immer wieder so danach, ne? Also erstmal dieses, die haben Ewigkeiten das gebraucht, bis sie dann zusammengefunden haben. Dann sind sie jetzt ein Team, aber ich glaube auch, dass irgendwann der Punkt kommen wird, wo man eben diese beiden dann gegeneinander im Ring sieht. Und warum nicht WrestleMania? Und wie Kai gerade schon gesagt hat, also dann ist es doch auch eine gute Bühne, um Matt Riddle hier zu präsentieren und ihn da overzubringen. Bin ich komplett dafür. Ich bin ansonsten gespannt, also was wir da Richtung WrestleMania noch zu sehen bekommen. Wie gesagt, da haben wir noch weitere Pay-Per-Views in der Mache. Wie seht ihr es denn global gefragt? Midcard-Titles, Tag-Team-Titles, wird WWE da irgendwas dran ändern? Wird da eine Gewichtung draufgelegt? Weil derzeit hat man das Gefühl so, ja, okay, Damian Priest, der trägt das Ding hier wenigstens sehr dekorativ spazieren und da spielt es wenigstens noch eine gewisse Rolle. Shinsuke Nakamura, what the hell? Warum trägt er das Teil überhaupt? Tag-Team-Titles sind immer noch da. Kommen auch gute Matches immer wieder bei rum, aber ist jetzt nicht der absolute Fokus der Shows. David, wie siehst du das? Wird man da was ändern über das ganze Jahr verteilt oder ist das weiterhin eher ein bisschen Schmuck und einfacher Fädenaufbau?
Nein, also wir werden das nicht mehr sehen. Also was du halt sagst, natürlich haben die eine Aufmerksamkeit, weil du siehst halt die Titelmatches und die Regentschaften, aber du wirst halt nicht mehr diese Wertigkeit, wie zum Beispiel The Miz den IC-Belt gab, erleben, es sei denn, The Miz gewinnt ihn wieder. Bei den Tag-Team-Belts dasselbe. Also wie viele Jahre sagen wir das schon? Von wegen, wäre cool, wenn. Warum sollte es denn jetzt anders sein, wenn du halt eh das Gefühl hast, dass man den Fokus vor allen Dingen auf diese Main-Event-Stories legt. Also ich sehe halt keinen Grund, daran zu glauben.
Ja, ich sehe das wie David. Da unterschreibe ich.
Wisst ihr übrigens, wie lange das schon her ist mit The Miz und Dolph Ziggler damals?
Das ist
5 Jahre.
Ja, das war schön. Ja, aber wir sagen es doch jedes Jahr.
Ja.
Also es ist einfach, es wäre super, es würde ja auch einfach, genauso wie Damian Priest, würde es ja helfen, hau da diese Fäden rein, aber es wird nicht passieren.
Das glaube ich halt auch. Und ich glaube halt eben auch, weil wir da ja gerade schon drüber gesprochen haben, also beim Tag-Team genauso, ich glaube auch, dass Tag-Teams nach wie vor eher dazu da sind, um bestimmte Talents, Einzeltalents overzubringen. Ich sehe auch irgendwann Montez Ford, der ausbricht aus den Street Profits. Ja, sorry, das ist doch so, das war da sogar schon geplant. Er fängt
schon wieder an, Kai.
Ja, ich aber, kann er nicht lassen.
Aber es ist doch einfach so. Guckt ihr die beiden doch an, da ist Montez Ford ist halt ein Star, der wird auch ein Star werden. Und Angelo Dawkins, ja gut, der ist halt auch da. Ist nun mal so. Kai, oder nicht?
Ja, der wird halt kein Star werden. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwie kaum noch einer ein Star wird.
Wer wird kein Star werden?
Montez Ford.
Glaubst du nicht? Doch, ich glaube das.
Nee. Montez, die werden gesplittet, dann wird irgendwann Angelo Dawkins entlassen. Dann merkt man nach 2 Jahren, irgendwie wird das nichts, dann wird Montez Ford entlassen.
Was Kai sagt, exakt der Ablauf.
Ich glaube, dass man mit Montez Ford mehr vorhat.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube nur, dass es nicht klappt.
Okay. Oh. Aber wir haben es ja auch schon gesagt. Also ich glaube, an dem Produkt, wie es jetzt derzeit ist, ich glaube, da wird man nicht mehr großartig was dran ändern. Also wir haben die Marschrichtung. Wir haben vielleicht hier und da, ich rechne auch damit, dass wir eventuell noch, gerade bei den Damen haben wir es gerade schon angesprochen, noch ein bisschen Verstärkung aus NXT bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir zum Beispiel jemanden wie LA Knight noch haben werden, den wir vielleicht bei SmackDown in der Midcard sehen. Aber die große Entwicklung bis WrestleMania sehe ich da jetzt nicht mehr. Was interessanter ist, wenn wir Richtung Money in the Bank und dann vielleicht sogar noch weiter hinausschauen. Also was sind da eure Erwartungen?
Ich habe nur eine andere Frage.
Okay, dann mach.
Bei WrestleMania, das ist nicht Fantasy-Booking gemeint, sondern einfach eine wirklich ernst gemeinte Frage. Denkt ihr, wir sehen ein Walter-Match live bei WrestleMania? Weil ich rechne momentan damit. Nee. Und zwar um den NXT-Belt.
Auf gar keinen Fall. Nee. Also wäre cool.
Also bei WrestleMania Wochenende meine ich, ne? Also.
Ah, okay.
Das ist was komplett anderes.
Hallo, Titel. Ja, bei einem Titelmatch.
Sehen wir Walter bei WrestleMania? Ja, also ich meine an dem Wochenende, also um den NXT-Belt.
Ja, die Woche danach und so.
Also ich glaube, dass wir die Fehde Braun Breaker gegen Walter bekommen werden, um da vorauszugreifen, weil das war ja auch eine Frage, die wir hier gehabt haben. Was wird aus Walter? Der gibt jetzt ja seinen Abschied bei NXT UK. Wo landet der? Und da kann ich ja gleich mal meine Antwort vorwegnehmen. Ich glaube, der wird jetzt zu NXT gehen. Der wird mit Imperium da als dominantes Heel-Stable dargestellt werden. Und warum denn nicht gegen Braun Breaker beim WrestleMania-Wochenende bei irgendeinem NXT-Pay-Per-View, der nicht Takeover heißen wird?
Ich würde mir halt, wie gesagt, einen Walter im Rumble wünschen. Ich glaube, das wäre auch ein geiler Moment, wenn er da so ein paar Leute aus dem Leben choppt, dass wir ihn in der Fehde um Braun Breaker kriegen, mit Braun Breaker kriegen, glaube ich auch. Ich würde mir auch wünschen, wenn er den Belt gewinnt. Ich habe ja auch noch so ein bisschen die Hoffnung, dass auch ein Walter den Sprung ins Main-Roster schaffen kann. Ich hoffe nur, dass er dann nicht irgendwie so nach 2 Jahren singen und tanzen muss und klatschen. Das wäre ein bisschen doof.
Der Walter Soros.
Ja, eben. Deswegen, ich habe auch gerade an Funkadactylus oder sowas gedacht.
Funkasaurus.
Funkasaurus.
Okay. Funkadactyls waren noch die Tänzerin von dem
Funkasaurus. Und er hat anfangs als absolutes Monster begonnen. Und am Ende kam das raus.
Ja, Brodus Clay damals, ja.
Genau. Ja, mit Tänzer zusammen.
Na, irgendwann sehen wir Walter gegen Brock Lesnar so Ende aus.
Ja, also wie gesagt, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Aber also ich glaube trotzdem, dass jetzt auch so ein Main-Roster-Call-Up von Walter erstmal noch dauert. Weil der war jetzt auch relativ lange bei NXT UK und das wir dann erstmal bei NXT sehen. Was jetzt ja auch war übrigens, wenn wir jetzt, weil du hast schon LA Knight angesprochen, Tommaso Ciampa hat ja anscheinend gegen Pete Dunne Dark Matches bestritten. Also klar, machen ja mittlerweile super viele. Aber ist auch da die Frage, ob man sagt, man bringt Ciampa vielleicht noch mal ins Main-Roster auf kurz oder lang in diesem Jahr.
Nee. Boah, ich weiß nicht.
Nee, ich glaube, das will er selber nicht.
Ich glaube halt, der ist zu kaputt fürs Main-Roster. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob er da auch diese häufigen Shows und so, ob er das noch mitmacht und ob man das riskiert bei seiner Verletzungsgeschichte.
Aber warum sollte er sonst ein Dark Match vor SmackDown haben?
Weil kein anderer da war. Weiß ich nicht. Ja, nein, ist jetzt nur auch nur eine Vermutung. Es heißt ja nicht, dass es jetzt so eintreten muss. Ich könnte es mir auch vorstellen, dass man ihn noch mal hochholt. Allein um, da kommen wir langsam so den gleichen Bogen zu NXT 2.0 rüberspannen. Allein um quasi NXT 2.0 noch stärker von dem alten NXT, dem schwarz-goldenen NXT, weiter zu trennen, dass du langsam diese Leute von damals, die man so stark damit charakterisiert hat, dass man die rausnimmt.
Weil das wäre ja auch eine Möglichkeit, die Midcard-Welt vielleicht mal interessanter zu gestalten.
Ah, das wird nicht passieren.
Ich darf doch wünschen.
Ja.
Also, ja Jugendlicher Leichtsinn noch. Ja. Naivität.
Ich darf mir da wohl wünschen, dass dann mal so ein Champa dann sagt, hier, der US-Belt, der ist richtig meins. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ich darf doch nicht immer nur negative Sachen sagen, wie in den letzten 50 Minuten.
Ja, aber du glaubst ja auch schon seit 3 Jahren voraussagen, dass Kevin Owens den Mega-Durchbruch hat.
Nee, ich sag auch, dass Punk zurückkommt. Aber was passiert hier? Also,
ne? Mal auch irgendwann passiert alles.
Mal die Sonne aus dem Arsch scheinen lassen. Aber,
ja. Also, ich fänd's auf der einen Seite interessant, aber ich glaube halt nicht, dass man Ciampa ins Main-Roster bringt, sondern ich glaube, dass man den vielleicht einfach nur mal so probeweise da mal reingeworfen hat. Wir hatten es auch schon in der Vergangenheit, dass Leute Dark-Matches bestritten haben, einfach so. Deswegen, also ich weiß es nicht. Machst
du seine Träume kaputt?
Ja, aber ich fänd's jetzt nicht verkehrt, weil de facto ist es eben so, dass man braucht auch im Main-Roster und bei Raw und SmackDown frisches Talent. Und man merkt jetzt schon wieder, dass die Paarungen, die man hat, dass das langweilig wird und dass es eben immer schwieriger wird, neue Matches, gerade in der Häufigkeit, in der die Leute dann aufeinandertreffen, zu konstruieren. Das ist das alte WWE-Problem. Und natürlich braucht man dann auch immer wieder neues Talent. Dummerweise hat man ja so viele Leute entlassen. Und dann hat man sich wieder selbst in den Arsch gekniffen. Ne? Und mit den Leuten, die man hätte aufbauen können, da hat man auch zu wenig draus gemacht. Oder man hat sie entlassen. Oder beides. Ah, David.
Oder man hat sie gecallt und dann entlassen.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, es ist ja, was du halt sagst, ist richtig, aber es würde halt nicht zu der Linie gerade passen, die man macht. Man verkleinert ja immer mehr. Ich erwarte eher, dass es halt noch mehr Entlassungen gibt und weniger Call-Ups, weil Call-Ups sind teuer.
Das stimmt, weil dann gibt es einen neuen Vertrag und so.
Ja.
Schwierig. Aber möglich ist es natürlich auch, ne? Pete Dunne, glaube ich, würde im Main-Roster nicht funktionieren.
Bin ich jetzt glaube, so den sieht auch Vince gar nicht im Main-Roster, der ist ihm zu klein.
Ja, oder den packt man in eine Gruppierung mit Rich Holland und Sheamus, wenn Rich Holland wieder eine gerade Nase hat. Na, ich weiß nicht. Ja, ich sag ja nur, Stereotypen, packst du halt die Typen von der Insel zusammen. Ja.
Sag ich ja, deswegen richtig League of Nations 2.0.
Das hat damals schon funktioniert, das machen wir nochmal.
Nur geil.
Ja. Was ist mit Cesaro eigentlich? Hat man nicht letztes Jahr auch mal gesagt, Mensch, hier WrestleMania und jetzt durch und überhaupt?
Jetzt gab es seinen Alibi-Auftritt.
Ja, okay. Man kann sagen, ist doch gut, soll man sich mal freuen.
Genau, jetzt sagt man ja, soll er dankbar sein und jetzt ist er wieder in der Battle Royale drin oder so.
Ja. Kann wieder einen Swing. 20 Minuten.
Genau. Du hast dann deinen Moment, das war's, dafür brauchen wir dich.
Eieiei.
Also, es klingt immer gerade irgendwie so resignierend, aber es ist halt so. Oder ja, erwartest du was anderes?
Nee. Ja. Nee. Ich habe noch eine Personalie, habe ich noch bei den Damen, aber die ich noch einwerfen möchte, die wir noch gar nicht genannt haben. Was denn mit Sonya Deville? Sehen wir die in einer prominenteren Rolle in diesem Jahr?
Die wird auch noch GM von NXT. Boah.
Ja, also ich sage dir jetzt, Sonya Deville ist mir scheißegal.
Ich wollte gerade sagen, willst du das überhaupt?
Also,
ja, wenn ich kann mir die auch gut als größere Nummer vorstellen. Also, weil die bringt vieles mit in meinen Augen.
Aber im Ring ja nicht.
Ja.
Also im Ring, ich kann jetzt keinem Mensch sagen, so, ey, weißt du noch, da hat die echt abgeliefert. Hm. Schwierig. Ich glaube, die Rolle, die sie gerade hat, ich glaube, darüber ist sie sehr dankbar. Der ist auch erstmal gesichert halbwegs. Und ja, warum sollte die denn jetzt da raus? Also sie ist ja jetzt präsenter, als sie es vorher war.
Ja gut, vorher war sie weg, weil sie gestalkt worden ist. Also,
nein, aber weißt du, wie ich meine? Ich sehe halt, das ist so ein Talent, wo ich einfach sagen würde, ja, wenn die jetzt wieder anfängt zu wresteln, wird dasselbe wieder passieren. Die hat dann kurz nach dem Debüt oder Comeback, hat die dann ihre Fehde, wo die mal kurz im Fokus ist und danach dann kann sie froh sein, wenn sie alle paar Wochen ihr 1 Minute 30 Match hat.
Hat er recht.
Das ist auch so demoralisierend hier. Hatten wir schon unsere Picks für Money in the Bank eigentlich?
Noch nicht final.
Noch nicht final. Dann fangen wir an, David.
Also je nachdem, wer beim Rumble zurückkommt, entweder Alexa Bliss oder Bayley bei den Frauen. Und bei den Kerlen habe ich aufgeschrieben AJ Styles, Kevin Owens und Fantasy Booking Walter. Aber ich glaube, Kevin Owens macht es. Das würde einfach passen momentan. Man baut ja wirklich mehr auf ihn. Ich hoffe, man zieht das auch durch nach dem Vertrag. Und er wäre dann jemand, der passt vom Charakter her super. Wenn er den Koffer hat, dann weißt du, da gibt es dann gute Promos und irgendwann löst er den ein. Jo, nehme ich.
Kai.
Also, was ich realistisch finden würde, worauf ich auch Bock hätte, wäre eben Kevin Owens. Das würde ich passend finden.
Und bei den Frauen?
Also, ist schwierig, weil ich finde, Money in the Bank macht immer mehr Sinn, wenn es ein Heel gewinnt. Und ich weiß gar nicht, wenn man jetzt wirklich da als Heel sagt, oh, die können es werden, da könnte ich mir eine Bailey vorstellen, weil sie ja super gut extrem nervig sein kann. Also, sowas dann vielleicht.
Okay. Ich gehe mit Kevin Owens mit. Das ist für mich ein heißer Kandidat hier für Money in the Bank. Drew McIntyre könnte ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, da ist ein bisschen zu hoch quasi dann noch in der Rangliste. Ich fände für den Damen Liv Morgan könnte ich mir vorstellen, wenn die nicht auf dem Weg Richtung WrestleMania schon in irgendeiner Art und Weise sehr prominent was gewinnt. Oder, ich sag's nochmal, Sonya Deville. Könnte ich mir vorstellen.
Die sich dann selber reinbuckt.
Ja. Ist ein Match, was gut bei, oder ist ein Gimmick, was gut bei Heels funktioniert. Sonya Deville ist ein sehr prägender Heel. Warum dann nicht?
Ja, nur halt dann bitte nicht so wie bei Brock Lesnar einfach so, ich lasse ein Match laufen, am Ende bucke ich mich selber rein.
Ja, gut, das ist auch ein bisschen schwierig gewesen. Ganz kurz nochmal zu Richtung Zahlen. Seht ihr da bei Raw und SmackDown irgendwelche Peaks oder Einbrüche in eine Richtung? Glaubt ihr, das geht noch weiter bergab, David, oder bergauf vielleicht sogar?
Also, ja, es hängt halt davon ab, wie man halt die Storys macht, aber ich glaube, dass man von der Entwicklung her ist es ja schon ziemlich eindeutig. Ich glaube, diese Entwicklung geht halt weiter, dass es so langsam immer wieder ein bisschen nach unten geht. Es gibt dann diese Peaks nach oben bei den Storys oder Momenten, die halt groß sind oder halt auch, wenn du zum Beispiel im Laufe dieses Jahres anfangen würdest, für nächstes Jahr WrestleMania The Rock und Roman Reigns aufzubauen, dann geht's halt, gibt's einen Mega-Peak.
One year in the making.
Ja, sowas in der Art. Aber ich glaube, die grundlegende Entwicklung geht schon in die Richtung, es wäre halt auch logisch, weil du ja siehst, diese junge Zielgruppe, die ist ja halt nicht so riesig und die wird halt auch kleiner und die ältere Zielgruppe, die halt die Hauptzielgruppe ist, die bricht ja auch irgendwann mal nach und nach weg. Also es müsste einfach sehr viel passieren, aber ich glaube halt im Hinblick auf, ich nehme es vorweg, irgendwann ein Verkauf, dass der Fokus gar nicht darauf liegt, dass man da jetzt noch großen Peak machen will, weil die Fernsehverträge laufen ja noch lang genug, als dass man das in der Zeit schaffen kann.
Wobei man, nee, stimmt, die laufen bis 2024, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das heißt, man muss auch noch nicht dieses Jahr nachverhandeln, sondern wahrscheinlich eher nächstes Jahr.
Okay. Ja, das reicht eigentlich, um deinen Wert halt ordentlich zu pushen.
Ja. Kai, wie siehst du das?
Ja, also dieses Damoklesschwert-Verkauf schwebt da ja immer so ein bisschen drüber. Ich glaube auch, dass der jetzt bei den Ratings sich ehrlich gesagt nicht krass viel tun wird. Also ich glaube, dass wir vielleicht wieder eine gewisse Zunahme haben auf der Road to WrestleMania bei verschiedenen Sachen. Vielleicht auch so bei der Show vorm Rumble, nach dem Rumble, vor Mania, nach Mania natürlich. Übrigens auch da würde ich mich sehr freuen, wenn wir dieses Mal wieder eine Raw After Mania bekommen. Also das wäre ganz toll, weil die mag ich dann immer noch sehr gerne.
Ja.
Aber dass da jetzt so der Mega-Fokus drauf liegt, wir haben es ja auch schon im Discord letztes Mal so ein bisschen besprochen, dass es dann heißt, ja, TV-Rating super gut und auch hier die Kernzielgruppe, aber ich glaube, du hast es ja sogar geschrieben, Olaf, es ist dann eben nicht nur, wenn man mit WWE einen Deal macht, ist es nicht nur, ja, das gucken 1 Million Leute, sondern die haben Instagram, Facebook, Twitter, generell Social Media, die YouTube und so, also du hast ja ganz viel, WWE ist ja so überall präsent. Es gibt ja jetzt mittlerweile viel mehr Kennzahlen, als einfach nur x Personen haben eingeschalten. Und auch gerade mit dem Peacock-Deal, genau so heißt das, dass man auch da dann sagt, ja gut, wir müssen hier keine Pay-Per-Views mehr verkaufen. Das ist dann so ein, es hat jetzt ja so einen coolen
Corporate-Namen. WrestleMania ist auch kein Pay-Per-View mehr.
Ja. Ja, ist Live-Premium-Event.
Genau, Live-Premium-Event, das war das tolle Wort. Schön, dass du es dir gemerkt hast.
Also schöne Grüße an
CM Punk. Also allein solche Sachen, ich glaube nicht, dass da so krass der Fokus drauf liegt. Also klar, wenn es jetzt mega einbrechen würde, ne, dann würde man irgendwas machen, weil es ja auch dann einem potenziellen Verkauf schaden würde.
Legends also, Night. Immer Legends Night.
Immer Legends Night. Randy Orton kann vielleicht noch mal, ziehst du mal Ric Flair irgendwo aus dem Wasserhaus?
Und Austin ist dann der GM für eine Nacht.
Ich wollte es gerade sagen, wir haben es ganz vergessen. Dass Steve Austin soll ja auch bei WrestleMania eine größere Rolle spielen.
Ja. Aber also trotzdem, ich glaube, also dass jetzt, wie David gesagt hat, der Fokus gar nicht so mega auf den Ratings oder auf der Erhöhung der Ratings liegen wird. Wie siehst denn du das?
Ich sehe es ganz ähnlich. Ich sehe das eher so, dass das hat sich jetzt an einem Punkt eingependelt, wo sich nicht mehr viel nach oben und unten tun wird. Also klar, vielleicht hier und da mal 100, 200.000 nach oben oder unten. Aber ich glaube, wir sind jetzt da an einem Punkt angekommen, wo das keine größere Rolle mehr spielen wird und wo nicht mehr viel passieren wird, glaube ich. Wie seht ihr denn das, wenn wir da noch in Sachen Entlassungen, Skandale? Ich bin mir auch sicher, da wird wieder irgendwas auf uns zukommen. Also alles andere wäre nach diesem Jahr absolut absurd. Wir haben eine wunderbare Frage auch heute gestellt bekommen, nämlich zum Thema NXT UK. Also bislang ist NXT UK quasi die einzige Brand, die um Entlassungen oder sonstige Probleme drumherum gekommen ist. Wie seht ihr das für 2022, David?
Ich glaube, wenn der Weg, der eingeschlagen ist, der ist ja ziemlich eindeutig. Du nimmst halt die Sachen, die Triple H gemacht hat und revidierst die. Das hast du bei NXT gemacht und ich glaube, NXT UK hat halt jetzt einfach nur das Glück, dass die wegen dem Kostenfaktor, der war halt bei NXT deutlich höher als bei NXT UK. Also ich glaube halt nicht, dass die so viel verdienen. Wrestler und auch die Veranstaltung selber, die Produktion ist nicht so teuer. Also kannst du sagen, okay, da aufhalte erstmal, aber das wird auch, glaube ich, dieses Jahr dann ja kaputt gemacht. Das wird revidiert, ein paar Tunnels werden hochgezogen, NXT 2.0. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass NXT UK weiter als Brand stehen bleibt bis zum Ende des Jahres. Okay. Das wird halt keinen Sinn machen, weil das ist ein Kostenpunkt, den du leicht streichen kannst, ohne dass dir viel Mehrwert verloren geht.
Kai.
Ich weiß ja nicht mehr, wo es war. Ich hatte mal irgendwo gehört, dass NXT UK so einen ganz akzeptablen TV-Deal da drüben hat. In UK. Und dass man dann einfach so die Show so ein bisschen, dass sie sich selbst trägt, dass man die einfach so mitproduzieren kann. Weil wenn das nicht so ist, ist es mir wirklich ein komplettes Rätsel, warum man da nicht die Hälfte entlassen hat. Also bei der Schiene, die man jetzt fährt.
Ja, ich glaube, die Frage ist dann, wie lange geht dieser TV-Vertrag noch?
Also falls es den überhaupt gibt. Ne? Also wie gesagt, es ist auch wirklich nur ein Gerücht, was ich mal gehört habe. Ich werde gleich nochmal gucken, nachzuforschen, wenn jemand anderes was erzählt. Aber weil so viele Leute, wie die da auch geholt haben damals, auch wo die ja quasi halt Progress verpflichtet haben, und selbst wenn es jetzt nicht mega viel Geld ist, aber es ist ja trotzdem ein Kostenfaktor. Und du siehst ja, wie man gerade unter diesem schönen Begriff Budget Cuts gefühlt alles und jeden kündigt. Egal wie viel oder wie wenig er verdient. Also ich weiß auch nicht, was man jetzt gerade unter auch Corona-Bedingungen mit NXT UK noch plant, wenn ich ehrlich bin.
Ich bin da mal ein bisschen positiver. Also ich glaube, dass NXT UK das, was der Grund hinter dieser Gründung dieser Brand gewesen. Ich glaube, dass das als durchaus als Erfolg angesehen wird, weil im Zusammenhang mit den Partner-Promotions hast du die Möglichkeit, da Talent dran zu binden. Das Talent kann nicht zu anderen Promotions gehen. Du hast gleichzeitig die Kontrolle über den europäischen Markt relativ stark, indem du einfach Leute wegsignst für relativ wenig Geld, weil die in ihren Heimat-Promotions wenig verdienen, um es mal ganz blöd zu formulieren. Und entsprechend glaube ich, dass das durchaus als Erfolg gewertet wird. Klar, man macht damit vielleicht nicht die riesengroßen Summen, aber man kann im Gegenzug immerhin auch Talent rüberholen. Siehe jetzt Walter, siehe Pete Dunne oder Rhea Ripley auch oder sonst irgendwas. Also man hat ja da durchaus die Kontrolle über den Markt. Und ich glaube, das ist was durchaus Wichtiges. Und Kai, du hast gerade den TV-Deal angesprochen. Das ist BT Sport, glaube ich, meintest du, ne?
Also ich habe hier gerade, genau, BT Sports, irgendwas mit Channel 5 oder sowas, ne?
Genau. Ja, ich weiß aber auch nicht genau, wie viel die dafür gekriegt haben oder wie viel die da verdienen, aber ich weiß auch, dass da die TV-Produktion, glaube ich, auch über den TV-Sender läuft und solche Sachen. Also das kann durchaus sein. Aber ich glaube, dass das tatsächlich, dass NXT UK so weiterlaufen wird wie bisher.
Also wenn es sich dann eben, wie gesagt, halt trägt, dass einfach sagen, ja, das ist jetzt kein Minusgeschäft, da können wir vielleicht noch mal abfarmen und solange wir da jetzt nicht extra Geld reinbuttern müssen, dann kann das weiterlaufen, ne?
Genau.
Also die Frage, wie lange halt so ein Deal läuft, ja, was da die Sache ist.
Ja, aber dein Firmenwert steigt, indem du Kosten einsparst, selbst wenn das plus minus null ist. Dein Wert an der Börse, beziehungsweise auch als Unternehmen, steigt in dem Moment.
Ja, also, aber
was ich mir einfach nur vorstellen kann, ist jetzt mal rein wirtschaftlich gesehen, wenn du das halt eh anstrebst, wenn du einen TV-Deal hast, den Vertrag musst du erfüllen. wenn der TV-Deal das und das vorgibt, dann machst du das. Wenn es sich eh alleine trägt, ist es etwas, wo du nicht den Fokus reinlegen musst gerade oder Manpower reinstecken, sondern das kannst du jetzt gerade eh bei NXT 2.0 machen, als auch beim Main Roster, wo du halt, oder auch generell diesen großen Kostenapparat bei WWE, da kannst du tunen. Aber wenn der Vertrag ausgelaufen ist, das meine ich, der Moment, dann ist dann einfach ich sehe keinen Grund, warum ein Khan sagen sollte, der vorher eh schon alles rauswirft, ja, nee, das bald mir, das trägt sich, sondern der wird einfach sagen, nee, warum denn da überhaupt Manpower reinstecken, wenn es halt keine Gewinne erzielt, weil das brauchst du.
Ja. Was hat denn der Titan damit zu tun?
Titan? Oliver Khan.
So.
Es war ein schlechter Wortwitz. Genau. Da können wir den Bogen noch rüberschlagen zu NXT 2.0. Wo seht ihr denn da die Zukunft? Also ich meine, da ist jetzt das Rebranding ist gerade vor kurzem erst vonstatten gegangen. Wir haben natürlich jetzt den krassen Cut, auch nicht nur was das Produkt selber angeht und das Personal, sondern eben auch was den Staff angeht. Da gab es jetzt ja auch die große Entlassungswelle, inklusive Leuten wie ja, Timothy Thatcher, einem William Regal allen voran natürlich und ganz vielen anderen alteingesessenen. Joe. Bitte?
Samoa Joe.
Genau, Samoa Joe natürlich auch noch hinten dran, ja. Ja, Kai, wie siehst du jetzt die Zukunft von NXT 2.0? Also ich sehe es jetzt eher so, dass man versucht, hier die Marke, die man jetzt neu aufgebaut hat, dass man die weiter schärft und dass man das jetzt einfach als Developmental-Bereich nimmt. Die Quoten sind ja vollkommen okay, das muss man mal sagen. Dafür, was es ist jetzt, mit dem Talent, was da ist, ist es eigentlich noch ziemlich gut sogar.
Wie sind die Quoten aktuell?
Die so. Pendeln irgendwas bei 600.000 plus minus.
Also, das klingt, also, viel besser war Black and Gold halt auch nicht, ne?
Eben.
Und ich glaube, Black and Gold war teurer.
Viel teurer.
Das ist halt die Sache, also klar, es ist halt Bubble-Meinung. Und ich habe da noch letztens mit Kollegen drüber gesprochen. So, ja, Takeover, das hat ja immer geliefert, das war ja das Beste. Das haben immer alle geguckt und gesagt, so, ja, aber das war halt die Bubble. Das fanden wir Hardcore-Wrestling-Fans geil, ne? Und so, ja, die haben auch alle Shows ausverkauft. So, ja, aber das fanden wir harter Kern geil, ne? Du hast ja gesehen, dass die dann auch im normalen TV nicht krass was gezogen haben. Das war zwar immer groß, aber das war trotzdem groß Nische. Das war so dieses Indie-Produkt der WWE, was wir alle geliebt haben. Und jetzt ist ja dieser Umschwung komplett fertig. Braun Breaker, neuer Champion. Er hat das alte X von NXT gebraunbreakert bei seinem Entrance. Und ich habe ja auch im Discord gelesen, dass viele Leute damit sehr, sehr viel Spaß haben. Dass es ein bisschen quatschig finden. Und das ist ja vollkommen cool. Letztendlich, wenn es Leute abholt, ist doch perfekt. Dann ist es das, was es sein soll. Aber in meiner subjektiven Wahrnehmung finde ich das alles kacke. Ich mag den Großteil der Charaktere nicht. Ich mag dieses unfassbar klischeebehaftete Wrestling nicht mit seinen Charakteren. So, das ist der Italiener, das ist der Mafia-Mann. So, und also, diese Sachen alles, das sind so Gimmicks aus den 80ern. Ich persönlich habe damit gar keinen Spaß.
David, wie siehst du denn hier NXT 2.0?
Aus meiner subjektiven Fansicht bin ich komplett bei Kai. Ich kann mit NXT 2.0 nichts anfangen mit der Ausrichtung, weil es sich einfach nicht wie das anfühlt, was ich halt gerne gesehen habe bei NXT. Und das war halt auch mitunter die Characters, die halt eben nicht so waren. Also nicht so klischeebehaftet und Co. Allerdings muss man auch mal einfach ehrlich sein, der Rebrand ist ja ein Erfolg. Du hast halt den Kostenfaktor extrem reduziert, hast aber weiterhin eine Plattform, um Talents aufzubauen oder halt um auch Talents eine zweite Chance zu geben, sich aufzubauen, siehe Mandy Rose. Mit weniger Kosten, hast aber ähnliche Einschaltquoten.
Ja.
Ja, das ist ein Erfolg. Also, wenn ich jetzt bei der Jahreshauptversammlung sitzen würde, würde ich sagen, jo, ey, Schulterklopfen, habt ihr alles richtig, richtig gut gemacht. Wo die Reise hingeht? Ich weiß es nicht, weil einfach auch vorher einfach die Tatsache, was passierte mit halt Karrion Kross oder Co., also mit den Namen, die du aufgebaut hast, dann im Main Roster, nutzt du das wirklich aus, um halt Leute aufzubauen, dann hochzuziehen? Oder nimmst du das halt eher als dritter Brand, der halt sehr günstig ist, der halt aber wirtschaftlich sehr gut funktioniert, wie er ist? Und dass du halt eher, also andersrum, ich sehe die Chance momentan höher, dass ein Talent runtergeschickt wird, was heißt runter, das klingt doof, also dahin geschoben wird oder ein bekannter Name mal da auftaucht, als dass halt viele Wrestler von dort in die Main Shows kommen.
Ich glaube, das wird auch noch dauern, bis man da wirklich den Call-Up-Hammer schwingt und sagt, so, lieber Bron Breakker, du gehst jetzt nach oben, das wird wahrscheinlich einer der ersten sein, aber ich glaube noch nicht, dass das in diesem Jahr sein wird, sondern die sind ja alle noch absolut grün. Ich finde, das sieht man ja auch in den Matches, gerade wenn die nicht mit den absolut erfahrensten Wrestlern im Ring stehen, merkst du halt schon, dass da zwar Talent da ist, aber dass eben da auch sehr viel Unerfahrenheit noch zugegen ist und das vorherrscht. Und deswegen, glaube ich, wird man da erstmal mit den Call-Ups abwarten. Wir sehen es jetzt ja bei AJ Styles. Ne? Lass den mal hier gegen einen Grayson Waller fäden. Wir haben es auch natürlich gesehen bei Bron Breakker, der direkt mit Tommaso Ciampa und Johnny Gargano und keine Ahnung, wem alle Fäden und Matches abliefern durfte. Ja, das ist ja auch clever, weil nur so lernen die jungen Leute ja auch was. Also da hat man sich natürlich auch schon was bei überlegt. Und ich sehe es auch so. Also ich glaube, dass man bei NXT 2.0 die Marschroute, die man jetzt zuletzt eingeschlagen hat, die wird mal weitergehen, weil das läuft ja und man merkt ja auch, dass hier und da die Akzeptanz auch steigt für das Talent. Also gerade im Bron Breakker sagen ja sehr viele, ja, das ist jemand, der hat das auch schon verdient im gewissen Maße in dieser kurzen Zeit so prominent dargestellt werden zu dürfen, weil der auch sehr viel mitbringt. Klar, wir werden auch viel Fallobst haben, wir werden auch Wrestler haben, die durchs Roster fallen, durchs Raster, nicht durchs Roster, sowohl als auch wahrscheinlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Das wird auch immer wieder Rebrandings geben, Wrestler, die aus dem Programm rausgenommen werden und dann wieder neu verpackt werden. Da gehe ich ganz fest von aus. Und genauso gehe ich auch fest davon aus, dass da nicht jedes Talent absolut den Sprung nach oben schafft. Aber ich glaube, dass man da auf einem, für das, was es sein soll, richtigen Weg ist und auf einem vernünftigen Weg ist. Man möchte nicht mehr dieses Indie-Produkt sein, man möchte nicht mehr dem Hardcore-Wrestling-Fan hier was anbieten, man möchte in eine andere Richtung gehen. Ist vollkommen okay, aber man muss natürlich auch damit rechnen, dass man dann eben nicht mehr alle Zuschauer abholt. Bis jetzt zeigt sich das in den Quoten noch nicht, das muss man ganz klar sagen. Also da ist kein Riesenunterschied. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, New Year's Evil mit 685.000 Zuschauer. Vollkommen passable Quote für das, was das Produkt ist, wenn man sich überlegt, wer da im Ring steht und was dieses Produkt jetzt eigentlich darstellen soll. Obwohl natürlich New Year's Evil größer aufgebaute Show gewesen ist mit Walter, mit AJ Styles, mit Riddle und so weiter und so fort. Aber ich muss auch da sagen, dass es mich nicht 100% abholt. Bin ich auf jeden Fall ganz und gar bei euch. Aber ich glaube, damit können wir das Projekt hier auch abschließen, was NXT 2.0 angeht. Lass da mal einen kleinen Blick in Richtung AEW wagen. Und klein, nachdem wir so lange über WWE gesprochen haben, bin ich gespannt, wie lange wir darüber quatschen werden. Erstmal fangen wir mit der TV-Situation, würde ich sagen, an. Weil da hatten wir natürlich jetzt den Wechsel von AEW Dynamite von TNT zu TBS. Wir hatten 1,02 Millionen Zuschauer, 0,43 in der werberelevanten Zielgruppe. David, du bist hier unser Ratings-Mensch normalerweise und ich weiß, du interessierst dich da sehr für. Ich habe gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe eher so eine 1,2 Millionen erwartet und innerhalb der Zielgruppe, der werberelevanten Zielgruppe, ist das absolut in Ordnung und gut. Aber ich finde, dass so die Gesamtzahl ein bisschen wenig. Ist natürlich noch nichts, wonach man jetzt das Produkt oder auch hier den Run beurteilen kann. Aber was ich von dir will, ist natürlich eine Prognose. Wo geht's hin?
Das weiß ich nicht. Das ist schwierig. Ich muss halt sagen, diese 043 in der werberelevanten Zielgruppe, das ist halt schon gut, finde ich, weil es war halt das beste Rating in der Zielgruppe seit Oktober. Also gibt schlimmere Starts. Aber ich kann TBS nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie viele Leute der Sender wirklich erreicht, die halt grundlegendes Interesse haben könnten. Oder auch wie viele Jüngere dieser Sender erreicht. Deswegen weiß ich es nicht. Ich würde halt einfach sagen, wo die Reise hingeht, wissen wir wenn der Wumble vorbei ist wahrscheinlich, so Ende Januar, Anfang Februar, dann weißt du das ein bisschen einzuschätzen. Wichtig ist erstmal, dass man, ja, diese 1 Million, das ist für mich immer der Break-Even-Punkt, den musst du im Grunde genommen etablieren. Und das Ziel sollte sein, und ich rechne auch damit, dass man irgendwann im Laufe des Jahres es hinkriegt, dass man nicht mehr unter dieser Marke fällt. Das wäre schon ein riesiger Zugewinn. Ich glaube einfach nicht, dass Ratings so schnell explodieren können bei einer doch so kleinen Zielgruppe, wenn man ehrlich ist. Also Wrestling ist halt nicht die riesigste Zielgruppe und das musst du etablieren. Aber wenn du 1 Million geschafft hast, wenn du die immer einschalten, dann hast du in der werberelevanten Gruppe ja ebenso ein Rating oder halt ein besseres. Also ich erwarte schon eine Steigerung, aber jetzt nicht so einen gewaltigen Sprung oder so. Weil, warum? Da müsste halt schon Gewaltiges passieren und John Cena da auftauchen, der gegen Undertaker wrestelt oder so. Glaube ich nicht. Aber das ist auch nicht der Plan. glaube ich, hinter AEW. Ich glaube, AEW muss wachsen, aber mittelfristiger Erfolg ist das Ziel. Und ja, so wie wir letztes Jahr halt gesagt haben, na, werden die mal 1 Million knacken und so weiter oder wie oft. Und so ist es halt jetzt, ja, die müssen über 1 Million bleiben. Jetzt nicht direkt, aber so im Laufe des Jahres, dass sich das rauskristallisiert. Ich glaube, dann hat man schon sehr viel richtig gemacht und dürfte sehr glücklich sein.
Klar, die 1 Million ist auf jeden Fall eine magische Grenze. Ich habe trotzdem so ein bisschen mehr erwartet, gerade auch mit dem großen Aufbau von Hangman Adam Page gegen Bryan Danielson. Und insgesamt fühlt sich das jetzt ja wie eine große Premiere an und hat ein bisschen was gefehlt. Kai, wie siehst du das? Glaubst du, man wird hier gerade auch in der werberelevanten Zielgruppe langfristig Raw ablösen? Langfristig meine ich im Jahr 2022?
Ich glaube schon, dass es sehr häufig eng wird, dass man da mal so mal die, dass man sich da eher nähert und dass sogar vielleicht dann auch mal für einen gewissen Zeitraum AEW die Nase vorne haben wird. Weil es gab ja auch schon so gegen Ende 2021 mal so ein paar knappere Sachen, wenn ich da nicht komplett falsch liege. Oder Sachen, wo es dann auch hieß, wo es auch sehr zelebriert wurde, ja, in der einen Stunde und da haben wir sie geschlagen und sowas. Das wurde ja auch sehr breit getreten dann natürlich, solche Sachen. Und gerade heutzutage, wo Dirty da immer mehr drauf achten, wird da auch dann, glaube ich, das sehr häufig verglichen. Und wenn dann AEW mal vorne liegt, wird man es ganz krass mitbekommen. Und dann wird da noch mal mehr drauf geschaut. Also ich glaube schon, dass AEW da den ein oder anderen Sieg in der werberelevanten Zielgruppe definitiv abstauben wird. Da gehe ich fest von aus. Und ich bin da jetzt mal gespannt, wie sich dann auch generell die Einschaltquoten entwickeln. Ob sich vielleicht Dynamite auf TBS dann Raw annähert, dass vielleicht TBS ein bisschen steigt, Raw nochmal ein bisschen fällt, was es da so ist. Weil ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn mal irgendwann eine Woche ist, wo es dann heißt, übrigens AEW bessere Zuschauerzahlen als Raw gehabt. Weil dann wird ja auch, also dann werden ja auch die Dirt Sheets wieder explodieren bis zum geht nicht mehr.
Tony Khan wird eskalieren vor allem auch.
Ja gut, das sowieso. Das ist wie auf Twitter, weil er einfach eine sehr, sehr dünne Haut hat.
Ja.
Dünnes Fell, sagt man?
Ich glaube, dünnes Fell. Man muss aber, glaube ich, auch alles ein bisschen in Relation stellen. Ich meine, beziehungsweise mit der Erwartungshaltung. Wir sind halt jetzt gewohnt, ja, guck mal, die waren jetzt schon so nah an War oder haben meinetwegen auch einmal geschlagen, wenn man halt realistisch sieht. 2021 ist man mit 600.000 ins Jahr gestartet. Jetzt haben wir 1 Million. Das ist eine Steigerung von fast 100%. Das ist schon eine krasse Entwicklung. Auch vom Standing her. Also das ist wirklich ein riesiger Sprung. Wo wir letztes Jahr haben wir gesagt, ja, komm, gegen NXT, da der Vergleich, selbst da war es ja auch nicht mal so leicht. Und dann hat man die geschlagen und dann hat man einfach irgendwann im Laufe des Jahres hat man sich auf über 1 Million mal eingesprungen, dann ist man wieder leicht drunter. Aber trotzdem ist es halt ein gewaltiger Sprung. Also ich weiß halt nicht, was man, oder andersrum, ich erwarte gar nicht jetzt eine Steigerung innerhalb von einem Jahr von 200% jedes Jahr. Das ist unmöglich. Das schaffst du nicht immer.
Was?
Aber so, wenn's 80% oder so von Anfang des Jahres zum Ende des Jahres ist, das ist schon eine heftige Steigerung. Da wäre ich in jedem Unternehmen happy mit.
Das stimmt natürlich. Ja, wir werden sehen, aber ich glaube auch, dass man diese 1 Million, das sollte so das feste Ziel sein, was wirklich dann für jede Ausgabe von Dynamite angepeilt werden sollte und alles darüber. Ich glaube, da ist man sehr zufrieden mit. Und ich glaube auch, dass wir da diverse Male im Jahr, das ist jetzt meine Prognose, diese Meldung bekommen werden. AEW Dynamite schlägt Raw in der werberelevanten Zielgruppe. Da gehe ich sehr, sehr fest von aus. Und damit können wir dann, glaube ich, auch zum Talent kommen. Ich habe das hier mal ein bisschen anders strukturiert als in dem WWE-Blog, sondern ich bin so ein bisschen nach den Champions gegangen, weil wir befinden uns auf dem Weg zu Revolution. Der Pay-Per-View und generell der Show-Kalender ist natürlich ganz anders aufgebaut als bei WWE. Wir haben diese klassische große WrestleMania, wo alles zusammenkommt, die haben wir ja bei AEW gar nicht, klar, wir haben sowas wie Double or Nothing, aber ganz so krass ist es eben nicht, wo man schon am Anfang des Jahres quasi drauf hinfiebert. Lieber Kai, du und David, ihr habt im Match of the Week nochmal über Page gegen Danielson gesprochen und ich muss jetzt mal fragen, erstmal, wie siehst du das Standing von Hangman Adam Page? Wie lange bleibt er Champion und wie geht's jetzt mit dem Belt und mit der Story weiter?
Dadurch, dass AEW so selten Pay-Per-Views hat, finde ich das immer sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ich glaube, dass auf kurz oder lang Punk oder MJF ins Title Picture irgendwann eingreifen werden, einer von beiden. Mein Problem ist, weil ich dann nachgeschaut habe, okay, wann ist Revolution? Hab gedacht, ja, irgendwo so Mitte Februar. Hab dann gesehen, yo, 6. März. Und hab mir gedacht, ah, weil Punk MJF müsste man ja schon bei Revolution bringen. Ist ja ein großes Match. Aber sind da noch irgendwie 2 Monate, die du überbrücken musst bis dahin? Also kriegt dann Hangman irgend so ein, ja, so ein Zwischengegner für Revolution, wo wir dann auch überlegt haben, ich glaube auch da wurde nicht im aktuellen Match of the Week, was man natürlich sehr gern hören kann. Muss, würde ich schon fast sagen, bei Patreon und Steady. Wie die ganzen tollen Leute, die dann Jahresmitgliedschaften abgeschlossen haben. Ne? Also macht's diesen tollen Leuten nach. Aber da haben wir auch schon überlegt, ja, wie ist es denn jetzt, weil Hangman Adam Page gegen Brian, krasse Leistung, heftige Matches, Stunde Draw, dann jetzt dieses Blutbad an Match. Frage ist aber, wie schlägt er sich eben gegen einen Gegner, der nicht so ein heftiger emotionaler Anker ist, wie ein Brian Danielson? So wie ist es, wenn er dann gegen jemand in Anführungsstrichen normaleren kämpft? Weil er hatte jetzt ja so das Match gegen Omega, das war ja auch emotional aufgeladen. Mit Brian Danielson, gut, der bringt halt auch super viele Augen auf dieses Match natürlich, ne? Unabhängig davon, dass es da um den World Championship geht. Die Frage ist aber, wer kommt jetzt und wie schlägt sich dann Hangman gegen den und wie ist die Aufmerksamkeit dann für diese Paarung? Und da weiß ich es noch nicht, weil ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht wird sogar ein MJF dann irgendwie den Titel von einem Hangman abnehmen im Laufe des Jahres. Nicht bei Revolution, aber so irgendwann Ende des Jahres vielleicht, so September, Oktober, mal schauen, was da so kommt. Nur jetzt direkt den nächsten Gegner. Ich weiß es nicht, wie man da nimmt.
David, wie siehst du das denn?
Ja, das ist unser Problem. Hast du einen Gegner in der Tasche? Nee, eigentlich nicht. Aber die Frage ist halt, machst du andersrum. Der normale Gegner, der eigentlich sein müsste, ist für mich MJF. Aber der ist in der Fehde mit CM Punk, die mir auch sehr gut gefällt. Und die Frage bei den beiden ist für mich eher, hauen die das wirklich beim Pay-Per-View raus, was logisch wäre, oder was AEW auch mal gerne macht, das bei einer Dynamite-Folge. Und das Tempo der Storyline geht für mich eigentlich schnell genug, dass man sagt, man macht das vorher.
Ja, das ist auch mein, also in Anführungsstrichen, Problem. Weil das Match ist so groß, dass es Pay-Per-View-würdig ist. Dass es beim Pay-Per-View stattfinden muss, ganz klar. Frage ist aber, 2 Monate sind noch ungefähr 8 Shows Dynamite.
Da geht einiges.
Das ist sehr, sehr viel. Und das Problem ist, Promo jetzt bei der letzten Dynamite war sehr gut, mega viel Spaß gemacht. Promo davor von Punk, ich hab's schon dir auch im Vorgespräch gesagt.
Die war so gut, ey.
Das war die beschissenste Punk-Promo, die es gab bei AEW, meiner Meinung nach. Die war kacke, die war inhaltslos, das war gar nichts. Und ich hab jetzt da auch vielleicht so ein bisschen die Angst, dass man dann irgendwann merkt, ihr, die spielen hier gerade auf Zeit.
Ja, muss man gucken. Also wenn es MJF nicht wird oder wenn die Punk-Fehde vorher nicht beendet ist, habe ich keine Ahnung mehr. Das ist es nicht schlimm, aber man hat halt genug Zeit, um da bis dahin jemand aufzubauen. Normalerweise hätte ich auch gesagt, ja, Adam Cole kannst du auch schnell reinwerfen, aber der ist in einer anderen Fehde, die mehr Sinn macht.
Das ist übrigens das Problem, was ich habe mit diesen dummen Wins and Losses, weil sich da ja auch jemand dann bei Discord aufgeregt hat. Ja, wieso hat denn jetzt ein MJF verloren? So ist seine erste Niederlage. Diese Records, ich bin großer Fan von so Statistiken, ich mag das ganz gerne. Aber das Doofe ist, man darf die halt nicht wichtiger machen, als sie sind. Die sind wichtig, wenn sie wichtig sein sollen. Und wenn sie nicht wichtig sein sollen, sind sie auch egal. Und das ist immer so ein bisschen das Problem dabei. Weil das ist ja so, wie David gesagt hat. Letztendlich muss Adam Cole sagen, Leute, ich gehe jetzt mal ganz kurz, ne? Ich kämpfe jetzt mal gegen Hangman. Also man kann sich nämlich nicht immer nur darauf dann irgendwie oder daran dann aufhängen. Weil letztendlich kannst du auch sagen, weil sind es irgendein Name, ne? So, der kämpft jetzt gegen Miro als Beispiel. Wo du auch sagst, ja, aber warum denn jetzt gegen den? Die anderen sind ja gerade besser. Das ist immer so ein bisschen das Problem mit den Records.
Das ist richtig. Vor allen Dingen, also Adam Page, können wir uns schon darauf einigen, dass der halt gegen Heel kämpfen wird. Der kriegt nicht jetzt ein Face als nächsten Gegner, weil er wird ja jetzt quasi vom Standing her immer weiter aufgebaut. Ja. Und vielleicht kriegen wir auch noch mal gegen Daniel Bryan, ich weiß es nicht.
Brian Danielson?
Entschuldigung, Brian Danielson. Ich hab's gemacht. Ich hab's schon wieder gemacht. Gegen Brian. Wir sind halt am Anfang des Jahres. Ich weiß halt nicht, die Win-Lost-Records, was man jetzt vorhat. Ob man jetzt irgendjemand, das hat man bei AEW auch schon mal gemacht, dass man einfach über die nächsten 3-4 Wochen aufgebaut hat und auch richtig gepusht hat. Und auf einmal kam der in den Fokus. Jetzt gerade sehe ich noch keinen Gegner, aber ich denke, dass Adam Page den Titel beim nächsten Pay-Per-View noch nicht verliert, aber beim zweiten wahrscheinlich.
Was ist denn, wenn auf dem Weg zu Revolution et dann zwischen Wardlaw und MJF knallt und man dann irgendwie so ein bisschen da die Streiterei zwischen den beiden mitnimmt und Punk dann mitmischt und dann einfach Wardlaw gegen Hangman kämpft, weil man sagt, ja, kann er halt machen.
Oh. Oder ein Three-Way oder sowas, auch möglich. Aber Wardlow sehe ich noch nicht in der Region.
Nee, also, auch nicht, aber
da fehlt mir was. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben natürlich auch noch ein paar Leute, die nicht dabei sind aktuell. Und das sind sowas wie Kenny Omega, wenn der wieder fit ist. Ja. Und ein Jon Moxley fehlt auch noch.
Nee, nur momentan möchte ich mit den beiden nicht planen. Die sollen sich auf jede Art und Weise auskurieren.
Aber Moxley steigt jetzt ja schon wieder in den Ring, ne? Also der hat doch jetzt hier das Match bei dem einen Ding da angekündigt im Januar.
Bei GCW,
ja, war genau.
Ja.
Also das ist jetzt ja, dass er jetzt ja schon wieder aktiv ist.
Ja, wenn er fit ist, ist er auf jeden Fall eine Gefahr, die du schnell hinstellen kannst. Also ja. Adam Page braucht da so eine Gefahr.
Das Problem Gegner. Ist, bei der Sache zum einen, Omega, ich möchte dann Undisputed Era gegen Elite sehen, ne? Also auf den neuen Namen können wir gleich noch kommen. Also ich möchte Era gegen Elite sehen. Und sag ich, wie es ist, von mir aus auch in 5 großen Matches. Scheißegal. Richtig Bock drauf. Und gegen Moxley ist so ein bisschen das Problem, weil David ja auch sagt, er muss gegen Heel kämpfen. Ich glaube, gerade jetzt durch diesen öffentlichen Umgang mit dem Rehab-Hilfe-Programm, was er da eben gemacht hat.
Ja, aber das kriegt Moxley schnell hin.
Ja, aber der wird jetzt ja nicht ausgeboot.
Nein, aber ein Heel muss ja nicht ausgeboot sein, weil das er sich einfach heelisch verhält. Der muss halt, Adam Page braucht einen, der halt unfair oder der eine richtig fiese Gefahr darstellt. Und so wie Daniel Bryan halt, Moxley stellst du hin, das ist erstmal eine Hürde, die du überwinden musst.
Also ich finde Moxley nicht verkehrt, wenn ich ehrlich bin.
Ich spinne jetzt gerade mal wieder rum.
Ja. Wen willst du wieder trennen?
Jurassic genau. Er haut jetzt erstmal wieder Kenny Omega rein.
Nee. Ja. Wir haben doch, ihr habt gerade den Punkt Alkohol hier mit reingebracht. Wir haben Jon Moxley, der gerade frisch aus der Rehab kommt.
Oh, guter Mann.
Ne? Und wir haben Adam Page, der gerne mal einen trinkt.
Und auch ein Problem damit hatte.
Genau. Und das könnte man als echte Grundlage verwenden, damit Moxley ein Motiv hat, um hier zu attackieren und um nach dem Titel zu gehen. Und Adam Page, der natürlich seine Position dann verteidigen muss.
Also du sagst, es ist 2009 CM Punk gegen Jeff Hardy bei SmackDown All Over Again
machen. Nee, so krass nicht, aber halt von wegen, lern aus meinen Fehlern, du Depp.
Ja, ich wollte nur den.
Aber Olaf ist ein guter Booker, ich würde das nehmen.
Ja, finde ich nicht verkehrt. Ich dachte jetzt irgendwie, jetzt kommt wieder so ein Klischee-Gimmick. Oh, Jon Moxley kommt als Klempner zurück oder sowas. Und trägt
einen roten Overall. Müllmann, bitteschön.
Ja, aber nehmen wir das doch. Das ist doch nett. Aber und danach kann dann gerne MJF eingreifen.
Ja, also ja, das war ein guter Team-Effort. David hat Jon Moxley reingebracht, Olaf eine gute Idee und ich hab's abgesegnet.
Erpumpt.
War doch eine gute Teamleistung.
Aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Adam Page jetzt noch nicht sofort den Titel verlieren wird, sondern, also ich sag mal, zweite Jahreshälfte.
Ja.
Okay.
Dazu hat er jetzt einfach die Fehde mit Brian hat einfach zu sehr geholfen.
Ja. Kommen wir zum Jurassic Express. Da haben sich ja schon alle Heel-Tag-Teams aufgereiht so ein bisschen und haben gesagt, hier übrigens wir, ne, hallo, hier wir. Rey Fénix zum Glück nicht, offensichtlich zumindest nichts gebrochen, sondern nur ausgekugelt und auf eine ganz perverse Art und Weise verdreht.
Was ein Wunder ist.
Ja, das ist wirklich ein Wunder.
Es war eine der widerlichsten Szenenverletzungen, die ich jemals im Wrestling gesehen habe.
Ich habe keinen Screenshot geschickt.
Nee, ich hab's dann mir dann angeschaut und ich hab's im Magazin schon gesagt. Ich hab's vorher gelesen und es war dann wirklich so schlimm, weil ich hab dann da gesessen so, okay, es kommt gleich irgendwann ein Tablespot und ich will's aber eigentlich nicht sehen. Und dann kam der Tablespot und so, nein, das war viel schlimmer, als ich mir gedacht habe. Ja, ganz schlimm. Gute Besserung an der Stelle. Kai, wie geht's für den Jurassic Express weiter?
Ich fand's ein bisschen schade, dass das Ganze so ein bisschen überschattet wurde von der Rey Fénix-Thematik. Blöd, das ist passiert, ne? Ist Wrestling. Weil ich bin ganz, 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 ganz dolle happy, dass Jurassic Express die Belts geholt hat. Weil ich lieb die. Ganz so. Ich finde die mega zusammen. Und wenn du die splittest, splitt ich komplett Headlock. Also, ne?
Ich will dir gar nicht
splitten. Oder für das gibt. Ich sag nur für Ausblick 2025 oder sowas, ne? Merke dir. Also, ich finde das super toll und ich finde es geil, dass sie die Belts haben. Ich stelle mir da viele gute Matches vor. Auch wenn ich sagen muss, das Titelmatch auch schon vor der Verletzung war nicht so gut. Das war nicht so rund. Da waren viele Sachen drin, die haben nicht gepasst so vom Timing her. Aber ich hoffe hier, die kriegen gute Fäden, die kriegen gute Matches. Also weil an Qualität hapert es ja nicht. Muss jetzt aber auch nicht ehrlich gesagt wieder FTA im Title Picture sehen, ne? Also dass man, das Problem ist, du hast da Tag Teams drin, nur so, wo du sagst so, okay, das sind ja so die Main Event Tag Teams, da fehlt es ein bisschen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie dann vielleicht gegen das neue, alte House of Black Fäden dann eben mit Brody King heißt er, glaube ich. Jo. Und Malakai Black, dass er dann vielleicht so ein bisschen da seine Rolle findet, aber auch da, dass er dann die Belts behalten, weil ich wünsche mir hier eine lange Regentschaft. Ich mag die super gern. Also, ja. Und erhoffe mir coole Matches.
David, du als alter Scully-Paber, was ist eigentlich mit Darby Allin und Sting? Wird man die jetzt auch in die...
Willst du jetzt fragen, ob man die splittet?
Nein, wird man die irgendwie hier in die Titel Geschehnisse mit einbinden?
Nein. Never ever. Also ich finde, Sting hat auch da nichts zu suchen. Ich glaube, der sieht sich auch da nicht.
Das ist undefeated.
Dafür ist aber die Qualität zu hoch vom Tag Team Wrestling.
Ich wollte gerade sagen, es passt halt einfach da auch nicht rein. Auch nicht für das, wofür der Belt halt steht.
Genau.
Gibt es da einen Jungle Boy, einen jungen Kerl? Nein. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, das möchte ich auch nicht sehen. Was ich eher denke, dass es erstmal so eine Übergangsfehde gibt. Ich habe halt immer Christian im Hinterkopf, dass eigentlich Jurassic Express halt mehr als zwei sind. Dass du bisschen Küchen als Sprachohr. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie gegen Man of the Year stehen. Da halt ich sag jetzt nicht, dass ich die sehen will unbedingt, aber ich kann es mir halt logisch vorstellen, genauso wie halt ein anderes Trio wäre halt mit Private Party und Matt Hardy als Sprachohr. Oh. Also ich kann es mir halt momentan vorstellen, dass du halt einfach ein Heel-Tech-Team gegenstellst mit einem Sprachrohr. Und dann gibt's das Ding, wo einfach Jurassic Express gewinnt das und gut ist. Du haben die Fehde im Sack und Pack und danach kommen irgendwann im Laufe des Jahres mal Santana und Otis rein.
Was denn mit den Bugs?
Hätte ich auch ganz dolle Bock drauf. Frage ist halt, wie lange Kenny Omega braucht, ne? Weil ich will Era gegen Elite haben.
Also noch nicht. Irgendwann im Laufe des Jahres ja, aber noch nicht.
Ja, klar, also jetzt nicht sofort, wenn er wieder da ist. Aber ich will, dass es da so erst zusammen und dann kriselt, sondern ein bisschen wie so eine Awkward Family, die sich irgendwie so zu den Feiertagen trifft und man merkt so, ja, irgendwie gehören wir alle zusammen, aber so komisch ist es schon. Und also
dann so ein bisschen wie bei Armes Deutschland, richtig Drama rein.
Ja.
Armes AEW.
Genau. Ja.
Bei RTL 2 aber damit, ich finde es ganz interessant, dass du hier Santana und Ortiz reingeschmissen hast, weil meiner Meinung nach laufen die beide gerade viel, viel zu stark unterm Radar für die Qualität, die mitbringen. Und weil du auch angesprochen hast, du willst ein Heel-Tag-Team gegen Jurassic Express haben. Ich würde gerne sehen, wie Santana und Ortiz im Verlauf des Jahres Heel-Turn, dass die wieder die alten, harten Jungs werden und dass die wieder brutal werden und eine große Rolle spielen. Und
damit rechne ich sogar.
Ja.
Also, die müssen ja auch nicht die Badass-Heels, andersrum, die bösen Heels sein, sondern einfach nur die Badass-Heels. Also, die einfach knallhart sind. Und das kannst du ja gut machen. Also, der Inner Circle, den kannst du ja so darstellen. Ja. Also, das sehe ich kein Problem drin. Ich sehe auch, dass die, oder gefühlt würde ich einfach sagen, da ist es immer ein bisschen rosarote Brille, dass die mit Absicht gerade unterm Radar schwimmen, aber die kriegen jetzt deutlich öfters wieder Matches. Das ist für mich so ein Indikator für, okay, man hält die jetzt gerade warm, holt die in Erinnerung, um dann irgendwann diesen Bang-Moment zu haben.
Also das war auch, glaube ich, nach dem Match of the Week. Da hatten da wirklich ein lautes Streitgespräch über Santana und Ortiz.
Oh, was er mich alles genannt hat, ne?
Ja, ohne Scheiß. Ja, selber schuld, wenn du dumme Sachen sagst.
Ja, du Hoden-Kobold.
Genau. weil ich habe dann auch gesagt, ja, Santana und Ortiz sind unfassbar talentiert, aber die sind mir persönlich viel zu langweilig. Und damit meine ich nicht das Ringwork, weil das ist super stark, aber die kommen halt raus, haben ein geiles Match, aber ich weiß nicht, was die von mir wollen. So.
Genau.
Und das ist mein Problem. Ich hab gesagt, so, ja, die sind krass, aber ausschallungsmäßig sind die mir scheißegal.
Ja, und was sagte ich dir? Gib denen eine Story, dann packt das.
Ja, und da habe ich ja auch gesagt, okay, klar, aber das haben sie jetzt eben nicht. Und ich habe gesagt, du musst die halt ganz klar aufbauen, weil einfach nur mit coolen Matches sagst du, ja, kann ich gut gucken, aber du willst ja auch emotional drin sein. Und wenn sie es schaffen, die beiden dann wieder interessant zu gestalten und dann gegen Jurassic Express stellen, habe ich da auch mega Bock drauf. Mir fehlt eben nur dieses, was wollen die, wofür stehen die, was machen die, außer coole Matches. Das ist so ein bisschen, das war ja das Problem, was ich hatte.
Ja, dafür brauchst du halt einfach eine Story. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Was ich mir auch vorstellen könnte, weil wir haben viele Heel-Tag-Teams, die so ein bisschen, ich sag mal so Mid-Card-Heel-Tag-Teams, plus FTR, die so ein bisschen höher noch natürlich eingeordnet sind, und die Young Bucks, die sehr weit oben sind, aber die gerade, oder auch für längere Zeit, glaube ich, erstmal aus dem Title-Picture rausgehalten werden sollen. Was ich mir vorstellen könnte, um wieder mal Fantasy zu booken, Jurassic Express verteidigen, verteidigen, verteidigen und sagen irgendwann so, hier, wir machen eine Open Challenge. Ne, wir haben eigentlich alle geschlagen, machen eine Open Challenge, sind ein bisschen übermütig vielleicht auch dann an dem Punkt. Und dann kommen die Briscoes raus von Ring of Honor. Ah. Und die dann als Heel, als Redneck Heel kommen rein und schlagen den Jurassic Express. Und damit beginnt dann quasi der Wiederaufbau des Jurassic Express und gerade dann Jungle Boy, der dann vielleicht erstmal in ein Loch fällt.
Ach so.
Also ich mag Olaf als Booker mittlerweile immer mehr. Also gegen Briscoes hätte ich nichts.
Ja, aber nur bis zu dem Punkt, weil das ging jetzt wieder so in die Richtung, ja, und da muss ich Jungle Boy alleine finden.
Ja, der will mir alles bieten.
Ja, ja. Aber nein, aber das Ding ist doch der Star hier im Team. Das ist doch, auf lange Sicht ist es doch Jungle Boy.
Ja, klar, auch altersmäßig ist auf lange Sicht Jungle
Boy. Aber die muss ja trotzdem nicht splitten, deswegen.
Ja. Nee, will ich auch gar nicht. Aber ich glaube, dass der Fokus stärker auf Jungle Boy liegen wird, auf der Charakterdarstellung von Jungle Boy, als auf dem Luchasaurus.
Zumal er ja auch diese Entwicklung schon jetzt in 2021 hatte, dass er immer härter wurde, und wenn er halt, aber die Briscoes vermöbeln die, das wäre halt nochmal ein Grund, okay, mach ihn noch härter.
Ja, also besonders, wenn du wirklich auch sagst, die Briscoes, die sind ja nun mal super asozial, die Typen, ne? Dass sie noch so einen Jungle Boy komplett zu Brei schlagen. Also allein solche Sachen, wenn er dann daran wächst, das wäre keine verkehrte Sache. Anderes Tag-Team, womit ich, muss ich sagen, auch sehr, sehr stark rechne, was wir sehen werden, sind die Hardy Boys.
Jo.
Also wir kriegen,
ich will nicht,
100%ig Jeff Hardy bei AEW. Und ich glaube nicht, dass man da irgendwas Heftiges und Krasses macht. Aber ich glaube, dass die eben, nicht mal vielleicht einen Title Run, aber dass die noch mal so 2-3 vernünftige Matches bekommen, wo du sagst, damit kann man vielleicht auch mal aufhören.
Ja, die können gegen House of Black dann fäden. Was denn? Das wäre komplett Psycho, was sie dann abdrehen können.
Ja,
kann er sich auch so.
Nee. Ach Gott. Mann, auch immer dieses kryptisch sein, einfach nur um irgendwie was Mysteriöses zu machen, ne? House of Black, kann man auch mal sagen, ist auch schon in erster Linie Kacke. Also, meiner Meinung nach. Das ist ja wirklich Müll. Um jetzt mal richtig in die Vollen zu gehen. So.
Nein. Das ist ein richtiger Hodenkumpel.
Ja, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir noch mal, auch wenn es schwierig wäre natürlich, ne? Aber aufgrund der Historie könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir bei AEW noch mal die Young Bucks gegen die Hardy Boys kriegen.
Kann ich mir auch vorstellen.
Das wäre
allein als Match. Ja, allein weil das wird ja auch ziehen. Das hat ja auch damals große Wellen geschlagen. Ja,
bei Ring of Honor allein schon, ne? Also,
genau. Und ja, ich sehe es auch so, dass wir 2022 auf jeden Fall die Hardys bei AEW bekommen werden. Gehe ich fest von aus. Bin ich komplett bei dir.
Ja.
So. Wollen wir noch was zu den Tag-Teams sagen?
Nö, das sind wir durch.
Nee.
Okay.
Jetzt kannst du nicht mehr splitten.
Warte mal ab, Damen-Tag-Team-Division. Nein, wir haben natürlich noch den TNT-Title. Da wird jetzt ja quasi, ja, in der Nacht, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, da wird dann der Interims-Champion ja ausgefochten. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Cody natürlich der amtierende TNT-Champion bleibt. Interims-Champion, da gehe ich jetzt mal von aus, wird Sammy werden. Das heißt, wir bekommen hier erstmal eine Fehde der beiden, weil es auch irgendwo logisch sein wird. Wie seht ihr das, die Stellung des TNT-Titles dann im Verlauf, David?
Erstmal bin ich sehr froh, dass er wieder bei Cody ist, weil ich fand, Sammys Regentschaft war halt nix. Da fehlt halt einfach die Story, und du brauchst halt diesen Titel mit Story, um daran halt Leute pushen zu können. Und gerade jetzt, wenn es die Fehde gibt, dann halt zwischen Cody und Sammy. Mir gefällt Codys Charakter total. Ich weiß, vielen geht er auf den Keks, aber er ist halt mit das Interessanteste. Wo ich jedes Mal mehr wissen will, okay, wann kommt die Heel-Turn, oder welche Eigenschaft brauchst du dir jetzt mehr ein in deinen Charakter? Also ich sehe den TNT-Champion-Belt erstmal so, dass der durch Cody wieder mehr Reputation kriegt. Ob Sammy den gewinnt, weiß ich nicht. Logisch wäre es, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn Cody den erstmal länger hält, um halt dann seinen Heel-Turn durchzuziehen mit zeitgleichen Titelverlust. und dann hast du halt eine Fliege mit zwei, nee, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So.
Eine Fliege mit zwei Klappen. Ja,
das ist nicht sehr effektiv. Nein, aber ich möchte Cody, also ich fand die erste Regentschaft von ihm schon cool und die zweite nehme ich gerne mit. Die kann auch ein bisschen länger dauern.
Kai, wie siehst du hier die TNT-Regentschaften?
TTT. Cody-Matches sind gut, aber holen mich persönlich nicht ab. Was mich jedoch abholt, ist der Cody-Charakter momentan. Denn ich hab Bock, dass man mit dem so einen richtig abgefuckten Anti-Helden aufzieht. Nach dem Motto, der kämpft unfair, der verhält sich unfair und ist aber so komplett delusional, dass er immer sagt, hier, ich bin doch euer Typ, was findet ihr mich denn nicht geil?
Ja.
Und alle buhnen ihn aus und er sagt, hier, ich bin doch der Held, ich bin der geile Typ, aber verhält sich immer asozialer, kämpft immer asozialer, immer dreckiger, macht immer härtere, fiesere Sachen und ja, wird dann halt so ein bisschen immer kranker im Kopf. Da hätte ich ein bisschen Bock drauf. Dass er dann so, dass er so eine richtig schön abgefuckte Richtung geht. So ein richtiger Anti-Held-Charakter. Und dass der dann irgendwann den Belt von so einem richtig geilen Face, wo wir alle sagen, jetzt hauen um, den Titel abgenommen bekommt. Aber das ist nicht Sammy Guevara. Weil ich bin komplett bei David. Ich mag den, der ist talentiert, aber die Regentschaft war stinkelangweilig. Und was den Cody-Charakter angeht, ich glaube, mit so einer ganz geilen Entwicklung kann man auch noch mal viel Aufmerksamkeit auf den TNT-Championship ziehen.
Ja, vor allem kannst du damit halt junge Wrestler pushen. Also stell ja da mal wirklich so Babyfaces hin und dann besiegt er diese Babyfaces, in seinen Augen clean. Aber eigentlich war es halt nicht so clean, sondern war halt heelisch. Und irgendwann kommt dann halt dieser Jungspund, Anführungszeichen, der es dann schafft. Und das ist, dafür ist der Belt da. Und,
Jungle Boy.
Nee. Ich weiß, overhyped ist es nur, aber ein Beispiel, so ein Hook, stell den dann gegen Cody. Selbst lass ihn verlieren, aber lass den dann einfach Profil schärfen. Oder du kannst auch mit Orange Cassidy gegen Cody eine Fehde machen.
Oh, Orange Cassidy ist für mich so
wirklich, durch. Meine Erwartung ist, dass der mir dieses Jahr nicht mehr um den Sack geht. Also, ich bin ja ein großer Fan von dummen Witzen, die sich wiederholen, ne? Aber wenn ich irgendwann mal sage, ist auch mal gut, dann weißt du, du hast einen Russ ausgereizt.
Ne, ich erinnere halt an die Fehde gegen Jericho. Da hat mir der Cassidy sehr gut gefallen. Und gegen Cody wäre es halt ähnlich von der Konstellation her. Und da kann er halt nicht der lustige, spaßige sein. Und ich finde, also, was man halt jetzt gerade macht, man soll Cody den Titel länger halten, Character Work für ihn und halt um andere Characters wiederum, seine Gegner, zu stärken und weiterzumachen. Lass ruhig eine längere Regentschaft haben, dass mit der Fall des Kings dann umso schöner ist. Und vorher zeigt er noch den Pedigree. Den wird er zeigen.
Glaubst du, er zeigt ihn irgendwann?
Dieses Jahr wird er ihn zeigen. Und zwar bei seinem Heel-Turn, bei seinem schlussendlichen.
Aber Triple H ist nicht der Heel, Triple H ist Papa.
Also er wird ihn auf jeden Fall zeigen. Ich bin, wie gesagt, bei Kai. Ich finde den Charakter cool. Die Matches sind nicht immer das Beste, aber er ist vor allen Dingen jemand, der den Titel gut tragen kann. Wie siehst du das denn, Olaf?
Ich bin da dabei. Ich finde es jetzt auch erstmal ganz erfrischend, dass Cody hier den Titel gehalten hat. Ich muss nicht nochmal, oder dass Cody den Titel hält. Ich muss auch jetzt nicht nochmal wiederholen, was ihr gerade gesagt habt. Ich sehe die Konstellation sehr, sehr ähnlich, einfach weil der Cody-Charakter gerade genau in diese spannende Richtung geht und du brauchst einen Babyface, was du dagegen stellst, was gut ankommt. Und tatsächlich kann ich mir da einen Jungle Boy vorstellen. Oder man macht es hinterher dann eben auch so, dass Cody hier sehr überraschend den Titel verliert durch jemanden, der neu in die Promotion kommt und der ihn da vielleicht abräumt. Und da werfe ich hier mal so einen Namen wie Keith Lee zum Beispiel in die Runde, weil der beliebt ist, der würde reinkommen, der verpasst ihm einfach die Powerbomb, Spirit Bomb und dann ist das Ding gelaufen, weißt du? Und dann ist Cody da, komplett desillusioniert vom Desillusioniertsein. Ich habe meinen Titel verloren in 8 Sekunden. Ihm schadet's nicht. Wir haben es bei Brody Lee schon damals gesehen, wo er auch sehr kurz und knapp das Ding verloren hat. Entsprechend nur wieder Fantasy-Booking, weil ich gerne Keith Lee bei AEW sehen würde. Und ich finde, da würde er ganz gut reinpassen. An der Stelle.
Eine Sache, was wir vergessen haben bei den Tag-Teams. Ich kann mir auch vorstellen, dass Jurassic Express gegen Red Dragon fädet. Das finde ich auch nicht unwahrscheinlich.
Ja, irgendwann, ja.
Ja. Weil ich es auch nicht verkehrt fände, wenn dann irgendwann wieder so, ach, wie war es? Keine Ahnung. Ich nenne es die Jagd nach dem Gold. Ich deutsche es einfach ein, dass dann die Undisputed Era sagt, hier, wir holen uns nochmal die ganzen Bells. Also Red Dragon Tag Team Champions und dann Adam Cole irgendwann TNT Champion.
Ja.
Finde ich auch nicht verkehrt.
Möglich ist das. Aber ich glaube, dann haben wir trotzdem auch den TNT-Title, glaube ich, ganz gut abgefrühstückt. Wegen Zu- und Abgängen wollte ich gleich noch mit euch drüber sprechen. Und ich glaube, an der Stelle können wir dann auch zu den Damen wechseln. Und ich habe jetzt hier einfach mal die beiden Damentitel so in einem Rutsch zusammengepackt. Einmal Britt Baker natürlich als amtierende AEW-Damen-Championess und natürlich dann Jade Cargill als neu gekrönte TBS-Champion. Ich glaube, das Problem und die Herausforderung bei AEW besteht weiterhin, wir müssen schauen, dass wir für die Damen, wir brauchen Pendants und wir brauchen vor allem auch die Stories, um die Damen entsprechend zu positionieren, oder David?
Wir brauchen vor allen Dingen starke Babyfaces. Also ich finde, dass darunter leidet man aktuell. Man hat es auf jeden Fall geschafft, im letzten Jahr das Roster zu verstärken und auch mit dem Turnier, was ich wirklich gut fand, hat man es auch geschafft, da mehr Profil reinzukriegen. Jetzt auch zuletzt gab es dann noch die mit Bunny und Penelope Ford und Ty Conti gibt man mehr Profil und Bunny ein bisschen auch, Penelope Ford auch. Man ist auf dem richtigen Weg, aber es fehlen halt wirklich diese starken Babyfaces, weil Britt Baker ja eigentlich ein Heel ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Wäre sie ein Face, wäre, glaube ich, alles kein Problem. Aber so bleibt halt nicht viel. Außer halt eine. Und das ist Thunder Rosa. Also das ist, glaube ich, das Match, worauf jeder der sich freut oder das auf jeden Fall haben will. Du willst diese Konfrontation zwischen ihr und Thunder Rosa haben, das ist die natürliche Gegnerin. Was ich halt auch gerade gut finde, ist, dass du eine Serena Deep mehr aufbaust. In der sehe ich halt viel. Ich sehe die super gerne im Ring. Hikaru Shida hat auch Profil dadurch gewonnen. Aber generell, ich glaube, 2022 sollte das Roster trotzdem noch weiter aufgefüllt werden. Das ist wichtig. Also aktuell, ich sehe bei Britt Baker, wenn du mich fragst, welche Gegnerin als nächstes für Champion ist, ist es halt nur Thunder Rosa. Und dann, danach ist erstmal nichts.
Ja, Ruby Soho haben wir natürlich
jetzt auch noch. Nee, die ist für mich erstmal raus.
Die ist doch jetzt vermobbt worden hier, hallo?
Ja, aber ich meine vom Standing her. Die ist es ja, für okay. Mich vom Standing her ist sie einfach komplett raus. Also ich fand sie im Turnier auch nicht gut, muss ich ehrlich sein. Ich glaube, auch eine Ruby Soho wird im Laufe des Jahres irgendwann irgendwas ändern müssen. Weil du merkst, dass die Reaktion, sag ich mal, so rum ist, es war halt bei ihr sehr leise. Mhm. Ich glaube, da hat man diesen Anfangsbuff gehabt, aber danach muss jetzt irgendwas kommen. Und die ist jetzt eher für mich so eine Kandidatin, die im Laufe des Jahres wieder Anlauf nehmen muss. Also die ist aus dem Fokus bei mir erstmal komplett raus.
Und bei Jade Cargill?
Da finde ich, soll man The Bitch Show erstmal gut durchziehen. Man soll sie pushen dahingehend, dass sie halt eine sehr dominante Titelträgerin ist. Die soll halt auch ruhig alles erstmal platt machen, was da entgegenkommt, weil ich glaube, nur daran kann die auch wachsen. Du siehst bei ihr eine Entwicklung, aber das ist halt immer noch eine langsame Entwicklung und du siehst halt einfach, dass sie noch nicht so lange dabei ist. Und gib ihr halt diese Matches, wo sie immer länger wresteln muss und gegen Gegnerinnen, die halt mehr drauf haben. Da zum Beispiel sehe ich eine Hikaru Shida als sehr gute Gegnerin irgendwann, wenn die aus der Fehde mit Serena Deep raus ist. Und ja, dann erstmal dominant zeigen und dann irgendwann wirklich nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, dann kann sie den Titel verlieren. Aber die wird es jetzt erstmal tragen müssen.
Kai, wie siehst du die Damendivision?
Ich finde sie immer noch ein bisschen schwach besetzt, wenn ich ehrlich bin. Also und jetzt auch gerade das Finale von dem TBS-Title-Tournament. Das war auch nicht so ein gutes Frauenmatch. Das war irgendwie ein bisschen unsauber, ein bisschen botchy, ist das Problem. Klar, du hast auch noch die Verstärkung jetzt in der Women's Division durch Mercedes Martinez, was aber auch ein egales Signing ist, wenn man mal knallhart ist. Eine Ruby Soho, damit hast du auf jeden Fall der Women's Division geholfen. Das ist eine talentierte Frau. Und du hast ja auch gesehen jetzt, was dann letztens in diesem Two-on-Two-Hardcore-Match da mit dem Bunny, Penelope Ford, hier Ty Conti und NRJ waren es, glaube ich, nochmal für Augenmerk draufgelegt wurde, dass da auch was geht. Klar, weil es ein bisschen billig einfach die Hardcore-Karte gezogen und gesagt, macht mal brutale Sachen, dann reden die Leute drüber.
Aber es war gut.
Aber wollte ich gerade sagen, hat halt geklappt, ne? Also
war emotional und so, ja, das schon, ja.
Was will ich sagen? Ich finde trotzdem, dass da noch so ein bisschen was an Talent fehlt und würde mich auch wirklich sehr freuen, auch wenn man ja sagen muss, es wurde halt nicht entlassen, sondern wollte ja auch selber gehen. Von daher erstmal alles in den Griff kriegen, was dann so die Sache angeht. Da ging es ja auch, glaube ich, um Burnout oder so ein bisschen Mental Health Probleme. Ich würde mich aber super freuen, eine Toni Storm bei AEW zu sehen, weil die Frau ist unfassbar talentiert. Und ich glaube auch, dass man die gut reinschmeißen kann. Also auch wenn ich jetzt so überlege, eine Britt Baker gegen eine Toni Storm, das wären, glaube ich, fantastische Matches. Also mir fehlt es auch noch so ein bisschen an krass Main-Event-Material. Deswegen tue ich mich auch schwer zu sagen, dass jetzt Britt Baker irgendwie in naher Zukunft den Titel verliert, weil ich da jetzt noch nicht weiß, wen man da nehmen sollte.
Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also ich bin auch bei David. Thunder Rosa sehe ich da als die Boss-Gegnerin, so im klassischen Sinne. Und ich hoffe auch, dass man hier noch ein bisschen Verstärkung nachschiebt auf lange Sicht. Und du hast gerade Toni Storm angesprochen, bin ich auch dabei. Und ich hoffe auch, dass wir Athena bzw. Ember Moon als bald bei AEW sehen. Die war auch eine gute Verbesserung, Verstärkung für AEW. Und die hat jetzt auch schon die ersten Termine wieder bekannt gegeben. Also ich glaube, die wird auch auf jeden Fall auf dem Radar von Tony Khan sein. Und ja, Jade Cargill, nicht die beste Wrestlerin, habe ich schon tausendmal gesagt, hat aber einen echt krassen Look. Und ich glaube auch, dass genau das, was David gerade gesagt hat, muss man machen, dominant darstellen und dann eben gegen eine erfahrene Gegnerin, an der sie sich dann aufreiben kann. Und ich glaube, Hikaru Shida zum Beispiel wäre da eine gute Gegnerin auf jeden Fall. Aber alles steht und fällt letztlich dann auch mit dem Aufbau der Damendivision und auch mit dem Stärken der Charaktere, die wir da haben. Wir brauchen da weiterhin Stories, Character Work, damit du da wirklich auch dieses emotionale Investment, dass das damit reinkommt. Das hat man bis jetzt, wie ich finde, bei Britt Baker sehr gut geschafft. An mancher anderer Stelle auch.
Bei Shida und Deep. Genau ja, den Weg musst du halt gehen, dieses wirklich persönliche, dieses, ja, einfach, dadurch feilst du ja am Charakter. Du gibst den Profil, meine Hikaru Shida ist ja wirklich das nicht die, die Bombe in Sachen Ausstrahlung und sondergleichen oder Micwork, aber die funktioniert in der Fehde. Ja. Die kriegt dadurch einfach ein Profil und das musst du machen, aber was ihr halt sagt, ist das Wichtigste. Man muss halt trotzdem noch ein, zwei Wrestlerinnen oder drei mal dazu packen.
Ja. Und eben auch fertige Wrestlerinnen. Also da reicht es dann auch nicht, dass du jemanden aus den Indies holst, auch wenn es keine relativ wenige klassische Indies noch gibt, aber ihr wisst, was ich damit ausdrücken möchte, sondern da musst du wirklich jemanden holen, der was schon mitbringt und der wirklich auch schon ein entsprechendes Standing hat. Auch die jungen Frauen, die vielleicht auch etwas unerfahrener sind, die dann auch wirklich noch zu Topleistungen hier zu ziehen. Das ist eben dann so die Herausforderung, die darin besteht. Der letzte Titel, den wir noch haben, ist der FTW-Belt. Den habe ich einfach mit reingenommen. Und das eigentlich auch vor allem, weil ich Ricky Starks mag. Und ich hoffe, dass Ricky Starks, also ich bin ja wieder am Splitten, ne? Aber ich finde, dass Ricky Starks im Team Taz, der ist eigentlich zu was Höherem bestimmt, Kai, oder? Also ich finde, der strahlt halt irgendwas Besonderes aus. Wir sagen immer so Rock-Vibes und so. Aber glaubst du nicht auch, dass dieser FTW-Belt dem eher so ein bisschen so ein Hindernis ist?
Also ja, also gerade durch die ganzen geilen Rollis, die er da trägt, ne, hat er ja auch The Rock-Vibes von dem legendären Bild. Ich muss sagen, ich habe jetzt zu wenig in der Zeit von Ricky Starks gesehen, um den jetzt krass einzuschätzen. Ich kann nur sagen, das, was ich von ihm sehe, ich merke, dass er ein gewisses Charisma hat, aber mir ist er jetzt noch egal. Also da gibt es andere Leute, die mich viel mehr interessieren als ein Ricky Starks. Aber das ist auch jetzt die Wahrnehmung von jemandem, der erst seit August wirklich drin ist.
David, da musst du hier die Kohle aus dem Feuer holen.
Ja, ich bin bei Kai. Ich sehe halt in Ricky Starks, ich sehe ein Grundpotenzial, ja, aber ich sehe halt weiterhin nicht dieses Mega-Star-Power-Feeling, was du halt bei ihm hast. Der Titel ist halt einfach nur egal, muss man ehrlich sagen. Ich denke, was es jetzt erstmal geben wird und was auch beiden helfen wird, ist halt Ricky Starks gegen Dante Martin. Ja. Das wäre halt logisch von der Storyline. Und Ricky Starks hat ja einfach eben das noch nicht gehabt, was er halt braucht. Das sind halt Storylines. Natürlich, er war halt in Storys involviert, aber immer als Teil eines Teams. Und ich gebe zu, ich bin halt ein bisschen skeptisch noch, ob er als Einzelwrestler dann halt durchstarten wird oder nicht. Aber das wird man sehen, sobald das passiert, was du so gerne hast, ein Split.
Split. Genau. So muss das sein. Ja, ich bin der Meinung, dass er auch vor allem was mit dem Titel los wird. Also ich finde, das hilft ihm nicht. Und dieser Titel hat auch einfach jetzt keine Bedeutung innerhalb der Shows und so. Und das stört mich. Ich könnte mir auch erstmal vorstellen, dass man den für mich auch erstmal dann, wenn er den Titel los ist, auch, lass ihn doch ruhig mit Powerhouse Hobbs auch ruhig eine Zeit lang teamen.
Und doch, um die ganze Splitten.
Immer splitten. Das ist immer die Lösung.
Nee, klar, kannst du ja machen. Da hilfst du beiden.
Ja, eben. Aber Hauptsache auch da wieder Zeit, Personality, all das, was irgendwie mit dazugehört. Ich finde es aber interessant, dass wir bis jetzt gar, natürlich auch gar nicht die ganz, ganz großen Namen, also die ganz großen Neuverpflichtungen hier angesprochen. Also CM Punk haben wir so ein bisschen angerissen. Was wird denn eigentlich aus Bryan Danielson und auch zum Beispiel Chris Jericho, den wir jetzt auch wieder gesehen haben, der ja jetzt mit Daniel Garcia und 2.0 hier unterwegs ist. Was wird denn aus denen, Kai?
Jericho soll mit Eddie Kingston fäden. Und dann geile Promoduelle abliefern. Da habe ich ganz doll Bock drauf. Und ja, bei Punk, also ich glaube schon, dass er dann irgendwann noch mal vielleicht so ins in irgendein Title Picture wird er eingreifen. Ne? Die Frage ist jetzt aber, wer gewinnt die Fehde, MJF oder CM Punk? Und ich muss sagen, das wäre ein unfassbarer Push für MJF, weil dieser Sieg über CM Punk wird ja so stark zu dem MJF-Charakter passen, dass er damit auf Jahre angeben kann. Also, der kann ja so viel rausziehen. Und MJF gegen Hangman ist halt das Ding. Auf der anderen Seite, klar, MJF ist noch super jung. Ne? Also, der wird noch ein paar Jahre da sein. Also, das finde ich so ein bisschen. Deswegen kann ich das jetzt schlecht einschätzen, wenn man jetzt da den Sieg gibt und wie. Und also, davon ist es ein bisschen abhängig. Wie gesagt, Jericho, Eddie Kingston, Promoduelle, bitte. Und bei Danielson tue ich mich ganz schwer, weil ich nicht weiß, was er jetzt macht. Also, ob sie jetzt wirklich nochmal sagen, wir stecken ihn doch nochmal gegen Hangman, dass er dann irgendwie jetzt wieder ein bisschen sagt, oh, das war ja alles unfair und ich hat Blut im Auge, ich habe nichts gesehen. Also, ob man da jetzt was macht oder ob er jetzt einfach sich durchs Roster wrestelt und Leuten das Gesicht eintritt. Also, dass er sich da irgendwo eine neue Feder raussucht.
Ich finde, das ist immer eine gute Lösung.
Ja, also, weil das kann ich jetzt schlecht einschätzen.
David, wie siehst du die Rolle von Bryan Danielson?
ich hasse dich. Entschuldigung. Meine Frau sagt das aber auch mal.
Okay.
Was,
ich hasse besser. Dich.
Oh, direkt Wolle in den Knick.
Heißt du, der will nur, dass wir uns splitten.
Stark verwandelt.
Gibt einen Heel-Turn. Ja, ich weiß auch noch nicht, was sie mit ihm machen. Bin komplett bei Kai. Wenn sie ihn ein drittes Mal, also Trilogie gegen Adam Page reinpacken, jo, passt es. Ansonsten, irgendwann wird es, denke ich mal, dieses Jahr das höhende Match zwischen zwei Legenden geben, Bryan Danielson gegen CM Punk. Das sehe ich schon dieses Jahr irgendwann. Gegen wen er fäden wird, ich weiß es nicht. Das wird einfach kommen. Vielleicht Darby Allin. Weil du brauchst auf jeden Fall, so wie du Bryan aufgebaut hast, brauchst du ein richtig starkes Babyface. Warum denn nicht? Also ich würde es nehmen und einen Grund kriegst du schon hin, einfach ins Gesicht treten. Und CM Punk selber, der wird früher oder später auch irgendwann mal im Titelgeschehen mitkämpfen. Und zwar dieses Jahr irgendwann. Es hat ja einen Grund, warum halt er als auch MJF das so in Promos erwähnen. Das machst du nicht ohne weiteres. Und das ist halt ein Anteaser, dass beide darin mitmischen werden. Vielleicht gibt es sogar ein Triple Threat Match, wo man dann beide gegen den Titelträger kämpfen. Ich weiß es nicht, aber früher oder später wird er es machen und er wird auch zwischendrin andere Fäden haben. Ich kann noch nicht sagen, wie es ausgeht, aber ich finde, CM Punk und Bryan Danielson haben auf jeden Fall ihre Rolle gefunden und die sie haben, die passt und da kannst du halt viel draus machen. Und Chris Jericho, finde ich, ist da, wo er gerade ist, auch richtig. Der wird nicht mehr im großen Titelgeschehen mitwirken, sondern ich glaube, er kann sich da auch schon selber einschätzen, dass er halt eher für die Emotionen und Unterhaltung da ist und nicht unbedingt einen Titel braucht.
Ja, bin ich bei dir. Bei CM Punk bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Ich finde, dass er derzeit sehr stark von seinen Gegnern lebt. Also bei Eddie Kingston war es so, das hat ihn so ein bisschen aus der Lethargie rausgeholt, weil da auf einmal Feuer in der Geschichte drin war. Aber ich weiß auch, dass wir davor gesagt haben, boah, also dieser CM Punk, ich hoffe mal, da passiert jetzt endlich mal was. Ne? Und jetzt mit MJF ähnlich. Also das funktioniert ja auch. Aber was man mit CM Punk halt eben nicht machen darf, ist ihn wieder auf den Nostalgia-Train zu setzen und ihm wieder als den, hey, ich möchte gegen die jungen Leute antreten.
Der muss Feuer haben.
Aufzuspringen.
Du merkst ja, also, genau. Sobald dieses Feuer da ist, funktioniert es. Genau wie bei den Promos. Lass ihn seine 0 auf 15, ich hab euch lieb, ich sag nur den Städtenamen dreimal und dann noch irgendwas zu Sport. Funktioniert nicht. Lass ihn halt Promoduell haben gegen MJF, gegen Eddie Kingston oder gegen eine, was ich, Wasserflasche. Funktioniert. nehme ich direkt. Also, aber ich finde, gerade das meinte ich halt, ich glaube, man hat halt mittlerweile gefunden, wo er hingehört, wie er funktioniert. Und dass man das halt ausbauen wird.
Ich hoffe halt, dass man dazu ausreichend viele Gegenstücke hat innerhalb der Promotion. Ich könnte mir da auch, also das erwarte ich jetzt nicht für 2022 unbedingt, das sehe ich eher so 2023. Ich würde gerne eine Fehde zwischen CM Punk und Adam Cole sehen.
Ja, definitiv.
Und ich glaube, auch das kann sehr spannend werden. Und Bryan Danielson sehe ich auch jetzt aktuell, weiß ich noch nicht genau, aber ich will auf jeden Fall dieses Jahr ein Match gegen Okada sehen. Ich möchte, dass man diese Forbidden Door wieder aufmacht. Da sagen jetzt beide Parteien schon, ja, haben wir Bock drauf. Dann macht es. Ne? Hm. Dann schickt man den Okada darüber und lasst ihn mal gegen den Bryan Danielson wrestlen, weil das ist das, was er am besten kann. Ne? Und jetzt hat er seine große Fehde gegen Hangman gehabt. Das Ding ist jetzt abgeschlossen. Klar, jetzt kann er erstmal sagen, so, ich fange jetzt wieder unten an und dann lass ihn halt da antreten. Ich will das sehen. Ich will auch da nochmal die Dream Matches sehen, die hier mit Bryan Danielson möglich sind und da habe ich Bock drauf und das will ich haben. Ich will diesen New Japan Crossover mit AEW haben. Und das ist auch meine Prognose, dass wir das 2022 bekommen. Und Chris Jericho, da wurde ja sogar schon gerüchtet, dass jetzt dieses Jahr das Karriereende ansteht. Dafür bräuchte es aber meiner Ansicht nach noch den geeigneten Gegner. Bryan Danielson? Vielleicht CM Punk? Keine Ahnung. Mal gucken. Werden wir auf jeden Fall sehen. Auf jeden Fall werden wir die Namen natürlich auch noch hier weiter im Programm haben. Wir haben so Leute wie Pac oder so, haben wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Auch die werden natürlich noch ihre Rollen haben. Aber ich glaube jetzt auch nicht mal die ganz, ganz großen Stories. Ich kann mir vorstellen, dass Pac jetzt erstmal so ein bisschen den Pentagon-Ersatz übernimmt für die nähere Zukunft. Und damit, ich fand es ganz interessant, wir haben ja vor einigen Monaten auch mal so einen Durchstarter 2022-Podcast gemacht. Und hat sich das bei dir irgendwie geändert seitdem? Also hast du neue Namen auf der Liste?
Also Hook auf jeden Fall. Ich weiß, stimmt, weiß nicht warum, aber der funktioniert halt so krass, das gibt's gar nicht. Ich denke auch, dass Santana und Ortiz dieses Jahr halt durchstarten in dahingehend, dass sie halt funktionieren werden. Sonst? Nö. Nö, sonst alles beim Alten. Also es gibt halt genug Kandidaten. Es wird auch interessant sein für mich, was mit Darby Allin dieses Jahr passiert. Ich denke, er hat halt genug Picture gehabt, das Standing ist vorhanden. Dieses Jahr könnte es eigentlich zu mehr reichen.
Kai, wie sieht es bei dir aus? Durchstarter 2022, ein, zwei Namen?
Ja, ist jetzt der obvious Pick, aber ich nenne es Durchstarter, weil es jetzt wirklich um den Main-Event-Belt geht, ist MJF. Weil er da jetzt halt sagt, okay, jetzt redet er immer drüber, jetzt kriegt er seinen Shot und ich gehe davon aus, dass er Champion wird. Also wenn das nicht einmal durchstarten ist, dann weiß ich es nicht. Bei Hook bin ich mal gespannt, also ob man wirklich irgendwann sagt, okay, ich mag das Wrestling und ich finde, das ist nicht nur ein witziges Meme, also kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Das ist halt die Frage, wie lange sich dieser Gag hält und also, weil talentiert ist er auf jeden Fall, müssen wir nicht drüber reden. Ja. Die Frage ist, wie zieht er Leute mit, wenn es dann 10, 15 Minuten Matches werden? Da bin ich gespannt drauf. Und
Adam Cole können wir eigentlich nennen.
Ich habe gerade auch überlegt, ob ich jetzt noch Jurassic Express sagen soll, aber das ist ja, die sind ja eigentlich schon durchgestartet jetzt, ne? Also,
ja, es sei denn, Jungle überholt seinen ersten Einzeltitel.
Deswegen, ja, das glaube ich nicht. Also, ich persönlich. aber jetzt so aus dem Blauen aus, wo ich sage, so, Mann, der wird jetzt noch sein Jahr haben, hätte ich so spontan. Also, weil auch ein Darby Allin ist ja kein Durchstarter mehr, finde ich. Das ist ja auch schon.
Ja, es ist halt schwer zu sagen, es sind halt mittlerweile wirklich viele von denen, die wir immer genannt haben, etabliert.
Ja, die Säulen, wie man so schön sagt. Na klar, Dante Martin.
Die Säulen werden immer breiter, sagen wir mal so rum.
Ja, ich finde, Dante Martin kann man da noch reinschmeißen. Jetzt Kai, du.
Ja, witzig ist aber auch, dass wir keinen von WWE nennen.
Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ich glaube, da hatten wir, glaube ich, sowas wie Riddle und Damian Priest, glaube ich, haben wir damals genannt.
Ja, aber
ich
habe
die Frage nur falsch passiert.
Ja. Aber ich kann es jetzt ja auch nicht mehr nennen, weil es ist ja auch so, ja gut, die haben halt ihr Ding gemacht. Und Riddle war, glaube ich, auch schon da im Tech-Team so ein bisschen mit Randy Orton.
Ja. Das ist korrekt. Man kann natürlich jetzt auch wieder drüber sprechen. Also natürlich müssen wir auch noch ganz kurz die Fehde, die offensichtliche Fehde zwischen Adam Cole und Red Dragon und der Elite hier ansprechen. Der Name von der neuen, alten Undisputed Era soll ja Paragon sein, Kai.
Ich hätte Paragon jetzt gesagt. Also auf Englisch.
Ist cooler, ne?
Nee, ist aber generell auch ein Kackname. Also finde ich jetzt nicht geil. Es ist ja, glaube ich, so, dass sie am 3. Januar dafür irgendwie ein Trademark sich gesichert haben. Ja, also ist halt, glaube ich, schwierig, weil Undisputed Era, wo du sagst so, Mann, das sind unsere Jungs. Und das hat man jetzt so krass im Kopf drin und das ist irgendwie vertraut. Ja, muss man sich dran gewöhnen, ne? Aber ich habe es schon gesagt, gib mir die Fehde, gib mir 5 Matches, macht einfach dann 3 gegen 3 und dann sagst du jetzt nochmal im Käfig und dann nochmal False Count Anywhere und dann das und dann
auf also Flugzeug.
Wirklich Plane Ride from Hell Match. Also, nee, ich habe da ganz viel Bock drauf. Also, ich traue denn da auch zu, dass sie dann natürlich auch super viel ihrer Hände selber im Spiel haben und dann die Fehde aufbauen und da vieles Gutes mit reinschreiben, was sie schön erzählt über lange Zeit, also wirklich über viele Monate. Da freue ich mich einfach nur drauf.
David, wie sind deine Gefühle?
Da schlägt das Herz ganz schnell. Also ich bin komplett bei Kai, ich nehme das mit. Das ist für mich Money, Emotion. Ich habe Bock drauf, ich weiß, es wird fantastisch. Ja, also ich freue mich auf das erste Aufeinandertreffen beim Pay-Per-View.
Ich glaube auch, das wird eine der bestimmten Fäden für dieses Jahr sein. Das wird eine Storyline sein, die wird sich über mehrere Monate erstrecken. Und natürlich auch wird das die Cards bestimmen, weil du verschiedene Konstellationen machst. Du kannst 3 gegen 3 machen, du kannst 1 gegen 1 und 2 gegen 2 machen. Also du hast viele Optionen, plus natürlich auch noch der Dunstkreis, der dann noch mehr mit dazukommt. Und ich sag's mal so, ich halte es auch aktuell nicht für unmöglich, dass Roderick Strong bei WWE in absehbarer Zeit nicht vielleicht auch seine Entlassung bekommt, weil ich sehe den nicht in irgendeiner großen Position, sondern ich sehe den eher, naja, ich glaube, der steht auf irgendeiner Liste ganz oben und das ist nicht die für die Gehaltserhöhungen.
Aber der war halt immer das langweiligste Mitglied von denen. Ne? Also der ist super gut im Ring, müssen wir nicht drüber reden. Aber den brauche ich auch nicht, nur damit man das Set komplett hat.
Nee, doch, nein, den brauchst du auch nicht. Und vor allen Dingen brauchst du den nicht bei AW, wo es halt eher immer oft auf Trios hinausläuft.
Ja, trotzdem.
Da kann ich mehr splitten, weißt du? Da kann ich mehr splitten.
Erst Roderick, erst splitten wir die zu zweit, dann ist Cole gegen und Strong gegen Red Dragon und dann splitte ich nochmal Red Dragon und dann splitte ich nochmal Cole und Strong. So.
So sieht es nämlich aus. Was wir natürlich auch noch unbedingt ansprechen müssen, ist die Tatsache, dass ja Tony Khan bereits eine Traumverpflichtung angekündigt hat, die sich in Nordamerika befinden soll. Und die Frage ist jetzt auch, also ich mache es mal zweigeteilt. Erste Frage. Wir haben 2021 gesehen, wo AEW extrem über Neuverpflichtungen eigentlich ausgezeichnet und charakterisiert hat. Bleibt das in diesem Jahr so? Also sprich, kriegen wir da immer noch mal die großen Knaller? Also mein Personal ist da. Wer uns natürlich dann, wenn wir Richtung Verpflichtungen gehen, wen hätten wir denn da gerne, David?
Also Kai wird auf jeden Fall sagen, The Fiend.
Ich wollte gerade sagen, sollen wir den Start auch noch mal aufmachen?
Die Forbidden Door.
Genau, so, ich wollte gerade sagen.
Ja, also er wird auf jeden Fall The Fiend sagen. Ich denke, es wird natürlich wieder Neuverpflichtung geben, weil die Company ist immer noch im Aufbau. Auch wenn die jetzt besteht, ist es immer noch nicht fertig, sagen wir mal so rum. Und ich glaube schon, dass ein Keith Lee ist nicht unwahrscheinlich und auch ein Johnny Gargano sich nach seinem letzten Interview zu 100% bei AEW, auch wenn Kai es nicht mag, aber ich sehe ihn halt da. Ich denke aber, dass es allgemein nicht so viel wird wie dieses Jahr.
Was hat er denn gesagt in seinem Interview, für die Leute, die das jetzt nicht kennen?
Dass er halt sich auf die neuen Aufgaben freut und beziehungsweise er hat halt Bezug genommen, dass er halt NXT dankbar ist und es war eine tolle Heimat, aber er ist halt bereit für neue Aufgaben und na. Und ja, den sehe ich halt da.
Der soll erstmal Papa werden. Ich kann dir sagen, das ist anstrengend genug.
Und ja, die Buskus hätte ich auch gern, aber wie gesagt, ich glaube einfach, gerade, ich meine, was willst du toppen? Das ist hier im Punk und Brian Danielson toppen mit Adam Cole. Das wird ein bisschen schwer möglich sein. Ich meine, okay, vielleicht kommt auch The Rock und Undertaker auch nochmal raus.
Was willst du eigentlich? Lass dich ganz am Undertaker, ey.
Lass den mal retired, hör mal auf jetzt.
Ja, echt, ey. So schlimm, dass deine Frau jetzt wieder dabei ist da.
Ja, okay, ich möchte nur die Liste zitieren von alten Namen, die man vielleicht nochmal im Ring sehen könnte. Laut Olaf, Undertaker vielleicht.
Das heißt nicht laut Olaf, das waren Diskussionspunkte.
Nein, aber ich denke, ja, natürlich, es wird neue Verpflichtungen geben. Es wird auch, denke ich, dieses Jahr ein paar Verträge geben, die auslaufen. Schöne Grüße an Brian Cage. Die halt nicht verlängert werden. Aber man formt halt so sein Roster. Aber es wird nicht mehr so krass, ich hoffe, es so krass sein wie letztes Jahr. Das war mir zu viel.
Ja, man munkelt ja auch, dass Marco Stunt ja auch vorm Absprung steht quasi, Brian Cage auch. Und es ist ja auch diese Politik von AEW, dass man die Verträge auslaufen lässt und dann die Talents quasi, ja, währenddessen, während der Vertrag noch läuft, auch wrestlen lässt, aber dann danach quasi erst gehen lässt und nicht sie entlässt, wie WWE das macht. Ist ja ein Unterschied, den man da gemacht hat. Ich, klar, der Fiend wäre irgendwie Name, aber ich glaube eher, dass wir Keith Lee sehen werden und dann auf lange Sicht Johnny Gargano. Bei Namen wie, ich finde William Regal in irgendeiner offiziellen Position fände ich geil.
Oh ja.
Samoa Joe, weiß ich nicht, zum Beispiel. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir Leute wie ein Bandido zum Beispiel bei AEW sehen würden. Ich finde, der passt da auch geil vom Stil in die Show. Kai, was sagst du?
Ja, also jetzt gerade bei dem, natürlich beim Ring of Honor-Thema schwingt ja mit, da kannst du ja ganz viele holen, ne? Also das sagst du, gut, die haben jetzt ja sowieso, so wie sie es jetzt machen, aufgehört. Alle wurden auf einmal Free Agents, da kannst du ja gut was weg sein. Aber ob ich jetzt halt auch so einen Jay Lethal nochmal brauche, ja, weiß ich nicht. Jonathan Gresham, auch cool, mehrfach bei WXW gesehen, ist jetzt aber keiner, wo ich sage, Mann, der muss jetzt zu AEW. Das ist dann ein bisschen das Problem, was ich dabei sehe. Und was ich auch wieder schwierig finde, ist die Wortwahl von einem Tony Khan mit, wir haben so ein mega, hyper, super Major Signing, ne?
Das macht er doch jedes Mal, ne?
Ja, aber das Problem ist, so, ja, ich habe auch mittlerweile, mag ich ihn auch, ne? Hat ja auch hier unsere beiden Tech-Champs mal geküsst, so, das mag ich ja auch, aber am Ende ist es wieder Christian Cage und alle sind so, ja, es ist halt schon cool, aber ist jetzt auch halt nur Christian Cage. Also, das war ja auch das Problem. Wo es nicht so, Mann, da kommt jetzt richtig jemand und dann ist es so, yo, Big Show. Na, ja, dann ist doch super. Also, da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Johnny Gargano, sag ich, wie es ist, brauche ich nicht. Wenn er soll er Champa mitbringen, DIY-Form, dann bin ich cool damit. Ansonsten gibt es auch in Johnny Gargano dem Produkt jetzt nicht krass viel, was sie noch nicht da haben, ne? Wenn man es jetzt mal ganz
hart Emotionen. Nennt.
Ja, cool, wir haben ja nicht 4000 andere Wrestler unter Vertrag, die uns Emotionen geben können. Also dann halt wirklich ein Keith Lee, weil der sticht nochmal allein schon vom Körper her raus, ne? Also so, ich brauche jetzt nicht den 400. relativ kleinen Typen mit einem durchschnittlichen Körper, der technisch gut wresteln kann.
Also ich habe erst gedacht, bis du technisch gut wresteln kannst, gesagt, habe ich gedacht, du schreibst mich nicht.
Ja, nee, ich wollte jetzt meinen inneren Vince McMahon mal channeln.
Achso, okay.
Und sagen, das will ich hier nicht.
Also, no vanilla midgets, genau, for me.
Das ist so ein bisschen das Problem, was ich dabei sehe. Und auch ein Joe. Also ich erinnere nur an die NXT. Da war es noch Takeover-Review, wo Samoa Joe den Belt gewonnen hat und wirklich schlecht aussah in dem Match.
Also, nee, im Ring brauche ich den auch nicht mehr.
Ja, also das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ich bin gespannt, was dieses Major-Signing jetzt ist. Vielleicht ist es ja Hit-Row, die Super-Talents, die Olaf hochgelobt hat bei SmackDown.
Ich halte Shane Strickland für sehr wahrscheinlich, dass wir den bei AEW sehen.
Du siehst auch in Ricky Starks im nächsten Walk.
Ja, das habe ich nicht gesagt.
Das ganz ehrlich, hier der Shane Strickland ist genauso, ja, kannst auch so ein Signing wie Tony Nese, weil also es ist auch so ein Beispiel, braucht halt kein Mensch.
Also. Das sagst du.
Ja, sag ich auch. Ich sag auch, ja, auch kein Mensch braucht Johnny Gargano. Also, um da nochmal zu polarisieren. Mit Ciampa sag ich, gut, kommen sie rein. Aber alleine nicht. Von den Namen, die wir bisher aber genannt haben, würde ich mich auch wirklich am meisten über einen Keith Lee freuen. Ich hoffe übrigens, dass man nichts mit Ric Flair macht. Das ist immer so ein bisschen meine Angst, weil alle zwei Tage lese ich Headlines, wo wieder Ric Flair sagt, oh, AW, das und das ist toll, wo ich mir denke, halt einfach's Maul.
Er will den Propeller machen.
Ey, wirklich.
Ich würde gerne Buddy Murphy gegen Kenny Omega sehen. Nein?
Also, man merkt auch schon, Olaf signed einfach nur nach Dream Matches.
Wie, aber einfach so, ja, ich hab einfach nur Bock, dass sie sich die ganze Zeit gegen den Nacken wie triggern.
Ja. Für mich reicht das. Und
danach ist es egal, was mit dem passiert, dann ist man halt da.
Wirklich. Leicht zu unterhalten.
Ja.
Ja, schauen wir mal. Aber ich bin auch dabei, also so wie ihr es gesagt habt, auf jeden Fall 2022 wird man sich nicht mehr ganz so stark über die Neuverpflichtungen auszeichnen, aber man wird sie trotzdem noch haben. Und man wird auch genauso gut Abgänge haben. Ich glaube, davon können wir auch ausgehen, dass man quasi hier so eine Art leichte Rotation haben wird, dass ein paar Talents werden gehen, vielleicht auch unmerklich, dass sie einfach aus den Shows geschrieben werden, einfach nicht mehr auftauchen. Und dann kommt irgendwann die Meldung, Vertrag ist ausgelaufen. Und dann geht es eben, ja, weiter im Turnus. Verpflichtungen haben wir. David, wie siehst du die Entwicklung vom Style? Also bleibt es dabei, dass AEW auch jemand ist, ganz offensichtlich, die natürlich auch so einen bunten Mix anbieten? Oder glaubst du, da ist vielleicht dann auch irgendwann der TV-Sender und sagt, hier, du, also hier die brutalen Szenen, das viele Blut wollen wir dann doch nicht haben?
Nein, ich glaube, sonst würden sie halt nicht das neue Jahr mit einem Blutbad beginnen.
Und das alte Jahr mit Blutbad
beenden. Ja, also nein, ich glaube, es wird immer einen Mix geben und der Mix gefällt halt ja auch den Leuten, muss man ehrlich sein. Das heißt auch nicht, ich möchte mehr von dem Blut sehen. Nein, brauche ich nicht, aber ich möchte es auch mal sehen. Das ist assi, aber es ist, ja, funktioniert halt einfach bei mir. Und ich mag den Mix, wie der ist. Ich finde es unterhaltsam. Warum sollte man was ändern, was halt weiter wächst und funktioniert?
Ich gehe auch davon aus, dass man nichts ändern wird. Also das ist ja momentan so der Stil. Und man hat immer die verschiedenen Bereiche, die es im Wrestling gibt, abgedeckt. Kai, ich glaube, da wird man nichts ändern. Wie siehst du das?
Ja, nee. Also das ist ja gut, wenn man auch seinen eigenen Weg findet, ne?
Ja. Ich habe zwei Namen noch vergessen, die wir hier bei der Neuverpflichtung noch kurz besprechen könnten. Also Kai, wenn du hier auf Menschen mit anderem Körper und hier große Männer stehst, ne? Was ist denn mit einem Braun Strowman zum Beispiel und Karrion Kross? Killer Kross ist auch übrig.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man Braun Strowman irgendwann wieder bei der WWE sieht. Das finde ich ist, also ich finde es wahrscheinlicher, ihn bei der WWE zu sehen als bei AEW irgendwie.
Okay. Und den guten Herrn Kross?
Ich habe mir jetzt ja das Interview angeguckt bei
René Parkett?
Genau, ich wusste nicht, wer den Namen ausspricht. Parkett wie den Boden.
Genau.
Und muss sagen, nett, witzig, sympathisch. Aber habe ich mir gedacht, ich habe ja auch Matches von dem gesehen. Und da ist mir gefallen, ich fand den immer kacke. Also, ich persönlich brauche ihn jetzt nicht bei AEW.
Okay. David?
Alles, was Kai sagt. Also sowohl okay. Strowman als auch Kurs.
Okay. Haben wir noch was zu AEW?
Ja.
Weil ansonsten sind wir langsam durch.
Wir hatten noch den Punkt, was mit den vergessenen Talenten passiert. Ob die ihren Platz finden
werden.
Malakai Black mit House of Black und Andrade. Nee, Andrade. So rum.
Ja. Ich glaube, Malakai Black ist mit House of Black findet seinen Weg. Bei Andrade habe ich keine Ahnung, wo man mit dem hin will.
Ja, ich denke Andrade, also auch, ich glaube, Malakai Black wird halt sich neu erfinden müssen, aber nicht komplett, sondern halt einfach dieses House of Black hin und her tunen, bis es halt irgendwann funktioniert und dann würde es auch als, nicht als Team, sondern vielleicht eher stable funktionieren, was nicht verkehrt wäre. Bei Andrade, der ist halt komplett lost, also der braucht einfach alles. Im Ring finde ich ihn super, ich finde ja auch, dass er die Star Power hat, aber einfach, da fehlt Charakter und da muss man halt ganz, ganz viel machen. Aber das Jahr ist lang.
Das stimmt. Aber schon krass. Also, was hat man gejubelt, als die Leute rübergegangen sind und dann irgendwie Kai, wie siehst du hier die beiden Namen?
Ich glaube, dass Malakai Black in der Tag-Team Division unterwegs sein wird mit seinem Partner. Ich finde, da passt da rein. Als Singles-Wrestler gibt er mir zu wenig, wie ich schon gesagt habe, einfach nur irgendwas Kryptisches machen, um was Kryptisches zu machen, hilft halt nicht, ne? Also, bin ein bisschen auch enttäuscht von dem, was da jetzt passiert mit dem, was nicht auch an AEW liegt, sondern generell so am ganzen Charakter insgesamt. Das mag ich nicht so ganz. Und vielleicht unpopular Opinion, Andrade brauche ich nicht. Der ist gut im Ring, aber mehr auch nicht.
Ja, nicht in der Rolle auf jeden Fall aktuell, ne? Also irgendwie da springt der Funke nicht über.
Jetzt will er noch irgendwie Darby Allin kaufen.
Ja, also generell dieses Kaufgimmick funktioniert halt gar nicht. Also der soll aufhören. Vor allen Dingen, was beiden geschadet hat, finde ich, dass sie halt mal mit denen zusammengearbeitet haben, mal mit denen zusammengearbeitet haben. Und das passte für mich einfach nicht. Das ist halt, warum sollten die jetzt mit anderen zusammenarbeiten? Malakai Black, der House of Black hat, der soll alleine was machen. Aufziehen. Und Andrade soll auch für sich alleine stehen, halt auch nicht als. Ich fand das schon bei Alberto Del Rio langweilig. Machst halt den Typen mit der dicken Kohle. Nee, das ist einfach nicht das, was funktioniert.
Ja. Aber ich glaube, dann sind wir jetzt wirklich an der Stelle durch. Wir können nicht darüber sprechen, ob wir bei AEW und oder WWE noch hier die alten Namen zurück im Ring bekommen werden. Ich habe so ein paar Namen hier aufgelistet. Also interessant fände ich zum Beispiel, glaubt ihr, wir sehen Shaquille O'Neal noch mal bei AEW, David?
Hätte ich Bock drauf. Ich weiß nur nicht, wie er drauf ist, ob er daran Interesse hat oder nicht. Falls ja, denke ich, werden es auf jeden Fall machen. Weil hat ja funktioniert. Also ja, hätte ich auch kein Problem mit. Wenn ich aber dieses Jahr im Laufe des Jahres bei WWE sehe, ist wunderbar sie.
Okay. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich weiß, also mein klar, die hat ihr Kind bekommen und so. Bin ich gespannt drauf, ob man die noch mal sieht. Ich glaube eher nicht, sage ich mal. Ich glaube, dass man Trish Stratus bei WWE sehen wird.
Ja.
Vielleicht sogar schon beim Rumble.
Ja.
Kai, du hast hier die Liste vorliegen. Da ist unter anderem auch noch, über Goldberg haben wir schon gesprochen. The Rock, glaube ich, denkt keiner dran. Undertaker auch nicht. Tyson Fury habe ich auch noch auf der Liste stehen. Ich
glaube, der boxt wieder, oder?
Kann sein.
Ich habe keine Ahnung.
Den nicht.
Ich glaube, der wird ein bisschen rumboxen. Ja, ich glaube, jetzt einen krassen Namen werden wir nicht sehen. Ich würde mich nochmal freuen, John Cena zu sehen, wie gesagt. Trish Stratus ist super wahrscheinlich, weil du musst ja irgendwie auf mehr als 5 Damen kommen im aktuellen Roster. Ronda Rousey glaube ich nicht. Also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Brauche ich auch nicht zwingend, wenn ich ehrlich bin. Und sonst, ja, also ich habe da jetzt keinen großen Namen, auch jetzt nicht so ein Celebrity, der nochmal in den Ring steigt. Also ob jetzt auch ein Shaq nochmal da ist, kein. Ich finde an sich so prinzipiell witzig, aber ja, also gibt mir jetzt nicht viel. Also ich, wirklich von der Liste, die wir hier haben, würde mich am meisten über einen Cena freuen. Und okay, ganz doll freuen, wenn Taker nichts macht. Vielleicht kriegt er eine Hall of Fame Induction, aber mehr auch nicht.
Oh ja.
Das wäre mal ein Punkt. Genau das. Und dann kommen wir hier zum Schlusspunkt dieses wunderbaren Podcasts, weil ich habe ein paar mutige Predictions rausgesucht, teils aus dem Netz, teils selbst erfunden. Und da müsst ihr jetzt gleich mal Stellung zu beziehen. So, würde ich sagen, fangen wir an. Ich mache immer abwechselnd. Erste Prediction. WWE beendet 2022 den Brand Split, Kai.
Nein.
David? Nein.
Okay. Jetzt fängt es schon wieder an mit Splits, ne?
Nein, ich glaube auch nicht. AW führt den Brandsplit ein, Kai.
Wäre praktisch, aber nein.
Nein, braucht man auch nicht.
Okay. Ich glaube es nicht, aber ich glaube, irgendwann wird man da nicht mehr drum herum kommen.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr sein wird. WWE wird verkauft. David zuerst.
Nee, dieses Jahr noch nicht. Dieses Jahr breitet man das weiter vor.
Sehe ich ähnlich.
Ja, sehe ich auch so. AW startet einen eigenen Streaming-Service.
Bitte ja.
Okay.
David? Bitte ja, wäre schön. Ich glaube aber, das bereitet man auch vor und ich weiß nicht, wie das mit den TV-Deals so gut hinhaut. Ich glaube dann spätestens 23, aber ja.
Ich sage auch jein. Also ich weiß nicht, ob es jetzt dieses Jahr schon ist, aber man macht es natürlich auf jeden Fall. Und ich könnte mir sogar auch vorstellen, im Zusammenhang, dass man doch noch die Ring of Honor Archive, die Videobibliothek kauft und dann eben so ein großes Paket hat. Nächster Punkt. Roman Reigns nimmt sich eine längere Auszeit und geht nach Hollywood. David?
Ich möchte mal anmerken, dass er auf der Leinwand neben The Rock sehr schmal aussieht. Das fand ich sehr verstörend. Nein.
Kai.
Ich auch noch, also noch nicht. Nee.
Noch nicht, genau.
Ich glaube, der ist auch zu wichtig, ne?
Ja, deswegen, also da müssen wir noch alles dran setzen, dass er das nicht macht.
Ja, eben deswegen sage ich auch nein, noch nicht. 205 Live wird eingestellt, Kai.
Ich weiß nicht, ob man da auch irgendwie, ob das irgendwo läuft oder ob es nur Network, doch, das ist nur Network Exclusive, ne?
Glaub ja.
Dann, ja.
Ja.
Mach mal.
Ja.
Es gibt ja kein Cruiserweight-Title mehr.
Stimmt, ja, stell das einfach. Und es gibt auch kein 205-Roster mehr.
Nee.
Also.
David?
Ja.
Ja, es macht keinen Sinn. Warum hat man die Show noch? Ich weiß es nicht. Dann macht lieber eine neue Show und packt die Talents da rein. AW führt einen Trios-Title ein, David.
Nein, auch wenn du es gleich sagen willst, ja, bitte.
Ja, weil dann kann ich mehr Leute splitten.
Ich will das nicht. War das genug Titel?
Kai.
Ich finde das sinnvoll. Gerade weil AW unfassbar viele Stables hat und auch ein sehr, sehr großes Roster. Also,
ja.
Und auch gerade diese, weil David hat es ja selber angesprochen, die haben halt super auf diese Dreier-Vierer-Gruppierungen. Also, ich finde, Trios-Title macht da sehr viel Sinn.
Trios. Sehe ich auch so. Bin ich bei Kai? Ich sag ja. Ein Damen-Match headlined einen der großen AEW-Pay-Per-Views. David.
Uff. Dieses Jahr noch nicht, nächstes Jahr.
Kai.
Das ist richtig scheiße, das einfach so festzulegen. Also, dann kannst du auch Stephanie McMahon booken lassen. Mach's doch, wenn es Sinn ergibt. Und nicht zu sagen, jetzt noch nicht nächstes Jahr, sondern wenn die Fehde groß ist, dann mach's
jetzt. Ja, aber du hast halt noch nicht den Aufbau gehabt. Eine Charlotte gegen eine Becky funktioniert ja auch nur, weil die viele Jahre Aufbau hatten.
Ja, ja, aber ich meine jetzt aber jetzt pauschal zu sagen, nächstes Jahr dann aber, ist halt auch Quatsch.
Ja, weil ich einfach denke, dass dann halt man hat ja den Schritt weiter gemacht, man hat halt das genutzt, man hat es weiter aufgebaut, aufgefüllt, man baut Charaktere auf, aber gibt den halt, dieses Jahr reicht es noch nicht für mich, weil einfach das Standing noch nicht groß genug ist, außer bei Britt Baker. Aber ich denke, dass es halt nächstes Jahr Kontrahentinnen gibt oder andere Wrestlerinnen gibt, die vom Standing her ähnlich aufgebaut sein könnten.
Wenn das dann die größte Fehde ist, ja, sonst ist es Quatsch.
Da wird der Kai gleich grantig, merkst du das?
Ja. Ich mag einfach, ja, das ist das Gleiche wie dieses, oh, das ist das Co-Main-Event und das und hier Main-Event in Nacht 4 bei der Buy One, Get One Free Extravaganza, um das nochmal aufzugreifen, was ich
selbst fand. Ja, aber es ist doch eine Schlussfolge, wenn du den Aufbau hattest und die Personen groß genug sind, dann hast du ja auch Fäden, wenn die entsprechend umgesetzt sind, dass die so groß sind, dass die Main-Event fähig sind.
Ja, das stimmt. Aber das geht ja darum, dass du es nicht pauschal sagen kannst, das meine ich nur. Weil du das.
Ja, du kannst auch nicht pauschal sagen, ob es einen Trios-Titel gibt. Das ist ja hier einfach Prediction.
Aber ein Trios-Titel macht Sinn. Pauschal zu sagen, dass irgendein Match was Main-Eventet, macht keinen Sinn.
Ja, es macht doch keinen Sinn zu sagen, Roman Reigns geht nicht nach Hollywood dieses Jahr. Kann ja auch trotzdem sein.
Darf ich weitermachen?
Nein. Sollen wir noch mal Bray Wyatt und MJF ausdiskutieren?
Ich glaube, er möchte uns splitten.
Ja, dann, was sagst du denn, Olaf?
Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr sein wird. Dabei, ich bin da bei David. Es ist noch, oder ich bin bei euch beiden, da ist einfach noch nicht genug Talent für aufgebaut. Es ist keine Fehde groß genug und du brauchst mindestens 2 bis 3 große Namen, um so ein Match aufzuziehen. Und das hat AEW momentan noch nicht. So. Nächste Prediction. WWE oder AEW veranstalten ein Pay-Per-View in UK oder Europa? David?
Ja und nein. Ich glaube, WWE wird es vielleicht machen in der zweiten Jahreshälfte. AEW noch nicht. Aber ich denke, dass die Chancen bestehen, dass dann nächstes Jahr dann der große Schwung kommt, auch mit House-Shows, und da gehen wir dann alle hin.
Sagst du nächstes, wenn du nächstes Jahr sagst, meinst du dieses Jahr?
Nee, 23.
Okay.
Ich sag Corona. Damit steht und fällt das alles.
Ja, aber das ist ja keine Antwort auf die Frage. Ja. Muss ja sagen, gehst du jetzt davon aus, wegen Corona es wird stattfinden oder wegen Corona es wird nicht stattfinden?
Ja, wegen Corona machen sie es auf jeden Fall. Also wenn kein Corona wäre, würden sie nicht
kommen. Ja, wenn Corona endemisch ist, dann ist es halt so.
Aber wenn eine neue
Variante. Und wenn ihr so zickig hier auf einmal.
Weil das ein Hodenkobold ist.
Kommen die auf jeden Fall und sagen, lass mal alle infizieren. Also ich glaube, dass beide planen, rüberzukommen, auch für ein Pay-Per-View. Aber dass das halt, wie gesagt, davon abhängig ist. Wenn es jetzt ab März heißt, wir haben Corona besiegt, kommen sie dieses Jahr. Und sonst gehe ich davon aus, dass es nächstes Jahr oder wenn nicht sogar erst übernächstes Jahr ist.
Also ein Pay-Per-View 2022, ganz klares Nein.
Ganz klares Nein.
Eine Show Ende des Jahres vielleicht irgendwann, wenn es möglich sein sollte, wegen Corona.
Ja.
Ein kleines Jahr.
Die Frage ist halt eh scheiße gestellt, weil WWE hat keine Pay-Per-Views mehr.
Ein Live-Premium-Event vielleicht.
Ja, das war aber eine andere Frage. So.
Alter. Finale Prediction. Wrestling in Deutschland erfährt einen neuen Boom, bedingt etwa durch einen neuen TV-Deal für WWE oder AEW.
Nein.
Nein.
Ja, nein. Schade.
Nur Wrestling ist scheiße, hassen wir alle.
Genau das. Oh Mann, ja, das waren unsere wunderbaren Kurz-Predictions hier zum Abschluss unseres Podcasts. David, möchtest du noch was sagen,
abschließend? Ja, ich möchte dich fragen nach deinem Lieblingseis, du musst es richtig antworten.
Mein Lieblingseis?
Ja. Und Bananasplit. Macht so.
Verstehe ich.
War gar nicht so schlecht. Ja, doch, eigentlich war der schlecht, aber ist egal. Den muss ich aber
raushauen. Deswegen finde ich ihn gut.
Meinst du?
Ja, doch. Ich verstehe nicht.
Wegen Splitten.
Wegen Split, du Honk.
Ach so.
Oh, ey, wirklich.
Ey, wir schicken Rosinen zu dir, dass er deine Schulter massiert.
Ich habe gedacht, das war irgendwie so ein perverser Sexwitz, den ich nicht verstehe.
Nee, wegen hier Tag-Teams.
Weil du so gerne splittest.
Ja,
ja, ja, jetzt habe ich verstanden.
Banana Split, weißt du, weil da kommt das Wort Splitten vor wie ein Tag Team Splitten.
Ja, ja. Ich schon verloren. Komm, mach den Deckel drauf.
Gag, lass auf. Wenn man Gag erklären muss, ist er nicht mehr witzig.
Also nochmal zum Bananasplitten.
Würde es dieses Jahr
letzte Worte
geben? Ja, nee, ich glaube, ich habe noch nie so lange gepodcastet. Also von der Uhrzeit her.
Ja. Ja,
war schön.
Es hat sehr viel Spaß. Schon länger nicht mehr.
Samstag. Der Alf muss dann noch schneiden.
Genau.
Ja, das ist korrekt. So, deswegen mache ich jetzt auch an der Stelle hier den Deckel auf den Podcast. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Wenn ihr das macht, geht direkt auf Patreon oder Steady, unterstützt uns, damit Kai noch mehr Nachtschichten einlegen kann.
Ja.
Und damit ich noch mehr Tag Team splitten kann. Ja. Und damit David noch mehr splitten
weiß ich gar nicht, kann.
David, was willst du denn?
Namen falsch aussprechen kann.
Genau.
Ja, komm, damit
David endlich sein so. Brian Danielson T-Shirt bekommt.
Ja, das habe ich so.
Brigitte Nielsen.
Weißt du, wir machen einfach, Kai, wir machen einfach so ein T-Shirt, was Cody Rhodes hat für Ulf, und dann machen wir einfach Split oder No Split.
Finde ich gut.
Hier Face Danielson. Das ist die einzige Lösung.
Ach, schön. So, hat Spaß gemacht.
Ja. So, reicht jetzt auch. Wenn ihr Spaß gehabt habt, gern bei Spotify uns bewerten. Ansonsten hören wir uns nächste Woche hier dann zum Wochenend-Podcast wieder. Da beantworten wir eure Fragen. Fragen gern schicken an fragen@headlock.de oder auf Discord, Twitter, Facebook, wo auch immer ihr uns erreicht. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.